hallo Leute, euch herzlich willkommen hier beim Podcast Sternentor. Heute wieder Pegasus Galaxie mit Thomas. Hallo Thomas.
Hallo. Schließt Leute eigentlich auch Außerirdische oder so ein, so Asgard oder so, nicht, dass die uns nachher Beschwerdebriefe schreiben.
Aber Leute ist doch sehr einfach so Floskel. Ich glaube, das schließt alle ein. Ja, wir haben eine Folge. Wie heißt denn das Ding erstmal?
Progeny im Englischen.
Genau, also Nachkommen übersetzt. Mhm. Im Deutschen ist es der Bruderstreit. Ja, ich würde jetzt Nachkommen nicht so übersetzen, aber okay. So andere Sprachvarianten. Okay, im Russischen ist es Vorstadt übersetzt. Weiß nicht, wie richtig das ist. Nachfahren Vorstadt. Im Ungarischen. Ja. Im Französischen True Copies und Japanisch auch Vorstadt. So, Daten, Fakten. Das Ding hat geschrieben Robert C. Cooper die Handlung und Karl Binder die Handlung und das Drehbuch und Regie Andy Mikita. Quote 1,38 Millionen, 7,4%. Und zu den Ausstrahlungssachen in den USA. Zuerst erschien Sci-Fi Channel 11. August 2006, dann 9. Oktober Kanada Movie Network, dann zu uns im gleichen Jahr noch am 15. Quatsch, nicht zu uns, das ist ja 15. November Großbritannien und dann zu uns am, okay, da steht kein Datum, geil, weiß, da steht nur 14. 2007 RTL 2, warum, warte, steht bei Wikipedia.
14.11. ist es.
Da fehlt hier eine 11. Australien, 27. März 2008 und Japan, wahrscheinlich auch 12.11.2008 AXN. Ja, ich glaube, das war alles. Wie starten wir rein? Was passiert hier überhaupt?
Genau, wir sind im atlantischen Kontrollraum und Shepard steht oben am Balkon und schaut, wie ein Melb durch das offene Wurmloch eiert. McKay sitzt natürlich an den Kontrollen. Liz ist dabei und noch anderes Personal. Und McKay, der dann das überflüssig auch noch irgendwie so wegen Wormhole established, sagt er. Wobei ich mir denke, ey, wenn man gerade sieht, dass das Ding, naja, wie dem auch sei, also eigentlich hätte ihr nur gereicht. Melb is on the way, sagt er. Ja, Shepard dreht sich dann um, nachdem das Ding im Agnes-Horizont verschwindet und fragt dann, was ist denn das überhaupt für ein Ding? Na, und dann McKay sagt, ja, irgendwie ein Research Outpost und die Datenbank hat da irgendwie wenig Informationen drüber und ne, irgendwie, da wäre wohl einiges an Arbeit vollbracht worden, ist aber wohl verlassen. Ja, Liz ist total aufgeregt und dann meldet sich Chuck da zwischen und sagt dann hier, Melb-Telemetrie und wir hätten da irgendwie auch geil, Indicate Viable Life Support. Ne, also wenn das Ding wie Atlantis jetzt irgendwo rumsteht, brauchst gar keinen Life Support, sondern... Also er müsste eigentlich Viable Life Conditions oder irgendwie sowas sagen. Die Umgebung ist auf jeden Fall nicht giftig, nicht toxisch, atembar. Und er berichtet weiter hier, ne, gibt jetzt auch sogar ein Bild. Ne, soll er auf den Bildschirm packen und ja, man sieht erstmal ein bisschen Statik und dann sieht man da ein paar Leute, die auf das Melb herunterstarren. Und Shepard ist total überrascht und einer von diesen Leuten dort hat einen Antika-Scanner in der Hand und untersucht das Melb und Liz ist direkt total aufgeregt. Ja, hier, oh, Antika. Und Shepard, wir haben auf jeden Fall einen Scanner und McKay sagt, ja, hier haben wir doch auch. Na, also nur weil sie da irgendwie Ancient Technology benutzen, heißt das ja nicht. Aber dann hört man einen, den Mann mit dem Scanner über den Videolink und sagt hier, ne, von wegen, wer hier da auch immer die Maschine zu uns geschickt hat, wenn ihr uns nicht schädigen wollt, ne, wenn ihr uns schädigen wollt, dann lasst davon ab. Ne, wenn ihr in Freundschaft kommt, dann seid ihr hier willkommen. Es vergeht ein bisschen Zeit. Wir sehen den Atlantischen Gate Room. Das Wurmloch ist wieder oder immer noch aktiv. Mittlerweile ist Teela da. Ronon kommt dann dazu und macht ein bisschen einen auf Ganzlinger und dreht und rotiert seine Knarre und Shepard und McKay kommen dann dazu und Shepard auch direkt, hier, tu das Ding weg. Na, ich hab dem doch gesagt, wir sind hier irgendwie freundlich. Und Ronon, ja, ich bin doch freundlich und holstert seine Pistole und Shepard, ist das Ding überhaupt auf Betäuben gesetzt? Und Ronon nimmt das Ding raus und schaltet es um Und Shepard ist total begeistert, dass das viel freundlicher nun wäre. Liz kommt dann dazu, hat sich auch fertig gemacht, sie trägt nämlich eine Tech-Weste. Becky total überrascht und ja, sagt Liz, ne? Also egal, ob das jetzt Antiker sind oder nicht, ne? Das ist wohl eine fortgeschrittene Gesellschaft und dann sollte man doch direkt mal hier diplomatische Beziehungen anregen. Shepard bestätigt das, weil sie ja auch der Boss ist. Wir sehen einen Wurmloch-Effekt und kommen im Gate-Room wieder raus. Ja, man schaut sich um, sieht genauso aus wie Atlantis. Und Liz ist auch so, hä, was ist denn passiert? Und Shepard meint auch so, hä, haben wir irgendwie umgedreht, einen U-Turn gemacht? Und nee, sagt McKay, wir sind schon am richtigen Ort, wir sind da. Und ja, das Stargate geht aus und ja, Liz dreht sich um und sieht anstatt einem Fenster wie bei Atlantis, einen langen Korridor hinter dem Stargate. Dann kommen diese antikisch aussehenden Leute auf sie zu. Dieser, ne, Liz sagt dann so von wegen, na, hier, wir sind die Leute, die die Maschine vorhin durchgeschickt haben. Wir kommen in Freundschaft. Und der Typ, der vorhin den Scanner gehalten hat, begrüßt sie dann, stellt sich auch vor, ich bin Niam, willkommen auf Azuras. Und Niam wird gespielt von John O'Callaghan, hat aber insgesamt nur 15 Rollen, nichts Bekanntes dabei. Ja, Opening Credits und dann geht es mal wieder in einem Korridor weiter. Niam latscht da rum, der SG-1, SG-1 sage ich schon, SGA im Schlepptau. Und achso, genau, Shepard jammert so ein bisschen rum, dass das so ein langer Fußweg wäre und sagt so von wegen, ja, nur ich hätte mal irgendwie ein paar Tiger getroffen, die jetzt mal ein Auto erfunden hätten. Und Niam beruhigt sie aber hier, man wäre, es wäre nicht verweit, das High Council würde sie jetzt empfangen. Liz hat aber noch ein paar Fragen. Ne, wie lange wart ihr denn hier? Und wie lange lebt ihr denn schon hier? Ja, wir haben diese Stadt vor ein paar tausend Jahren gegründet. Und ihr habt sie wirklich gebaut, will McKay wissen? Na, also ihr habt sie nicht nur gefunden und ihr habt gesagt, nö. Und Tila ist von wegen, und ihr habt keine Probleme mit den Rays und nie am Wort gewaltig wieder, nö. Und gibt es dafür irgendwie einen Grund, will McKay dann wissen? Und ja, die Rays interessieren uns jetzt weniger. Das ist auch eine geile Sache. Ne? Also das ist so wie so ein kleines Kind, was sich die Augen zuhält und wenn es einen nicht sieht, sieht man es auch nicht
La la
oder so.
la, gibt's nicht.
Alles nur Fake News. Und McKay dann auch an Shepard, hier, du hast doch meine Frage nicht beantwortet. Und wendet sich dann auch direkt an hier. Nee, du hast doch meine Frage überhaupt nicht beantwortet. Und sie kommen an einem Balkon vorbei und Liz guckt raus. Ne, alle eilen an die Balustrade und schauen dann raus. Dieses Atlantis-gleiche Stadt sitzt in einem See, in einer riesengroßen, mit Wolkenkratzern vollgestopften Stadt. Ne, sieht alles sehr antikisch aus und Ronan direkt, wie viele Leute leben denn hier und hier und hier? Millionen. Und McKay total aufgeregt. Ja, also bitte, das muss ja, da muss ja haufenweise Energie her und ne, Shielding from the Wraith, sagt er. Ne, und ja, wie viele Zero-Point-Module wären das? Drei, vier? Und Niam schaut ihn irgendwie verdattert an. ZPMs, also hier diese Dinger, die jetzt Vakuumenergie und hast du nicht gesehen. Und Niam so, ja, davon haben wir ganz, ganz viele. Und wie viele will man dann wissen? Und ja, McKay sagt, ja, exactly, ist doch scheißegal. Many is plenty. Und Niam sagt auch, ja, er weiß die genaue Summe nicht, aber wäre wohl mehr als genug, um damit auszukommen. Und McKay, ihr habt es auch selber gebaut und ja. Und McKay ist total wie ein kleines Kind, ne? Juhu, ne? Und Shepard sagt das auch, flüstert ihm auch zu, hier, Rodney, Rodney, du sabberst schon. Und Niam hat das wohl gehört, grinst sich ein und sagt, hier, kommt mal mit, hier unser hoher Rat wartet. Und Teela dann so, ja, irgendwie bleibt im Schritt zurück oder so und quatscht ein bisschen mit Ronan. Ne, hier, das beantwortet deine Frage. Und Ronan, welche Frage? Ja, ob das jetzt Antiker sind? Ja, Shepard irgendwie, also wenn das Antiker sind, dann muss ich jetzt irgendwie noch ein Hühnchen mit denen rupfen. Und dann geht es in diesem High Council Chambers weiter.
Wie immer nicht auf Deutsch. Das Team wurde da in so einen kleinen Raum gebracht. Da sind halt drei Tische auch. Und einer von ihnen ist ja recht klein, ein älterer Mann ist dahinter. Ja, längerer Tisch, vier Personen. Ja, der stellt sich wohl als Anführer dar.
Genau, der geneigte Zuseher, der geneigte Cineast kennt den guten Mann. Er hat nämlich 181 Mal Major Charles Winchester in MASH gespielt. Er kam zweimal bei ALF vor, dreimal Mord ist ihr Hobby, zweimal Outer Limits, 172 Rollen in Summe, aber viel davon ist Synchro. Sagte mir jetzt auch nicht so viel, ja, so japanischen Krams.
Der heißt wohl Oberrot-Roth, wie auch immer, und er fragt erstmal, woher kommt denn ihr hier? Und Dr. Bier sagt, ja, wir sind halt Entdecker und kommen aus einer anderen Welt, die sehr weit von hier entfernt ist. Und Shepard ergänzt es ja wirklich weit, ne? Hier, tatsächlich kommst du von da hier aus nicht dorthin, was ja aber Quatsch ist, weil sie sind ja von dort dahin gekommen, aber na gut. Oberoth meint dann, ja, wie habt ihr uns denn überhaupt entdeckt? Und wir, ja, wir sind hier auf einen alten, ach so ist es gemeint mit Heimat, okay, Außenposten gestoßen, der eben diese Gate-Adresse in der Datenbank hatte. Und McKell meint, aber da gab es irgendwie trotzdem, ja, gab halt keine anderen Infos dazu, ne? Und seltsamerweise versäumte die Datenbank auch Informationen über da eine Gesellschaft von Millionen von Agents hier da irgendwie aufzunehmen. Es war ein bisschen kurios und Shepard meint so, ja, wieso ist denn das so, ne? Hat das einen Grund? Können Sie, wissen Sie da was? Und Oberoth meint, wir sind die Letzten, die sich als Agents bezeichnen würden. Wir waren da schon einmal mit im Rennen, hier streben nach Wissen und Erleuchtung vereint, aber irgendwie ging es dann auseinander, unsere Wege, ne? Hier Meinungsverschiedenheiten, Gefüge der Einheit wurde zerrissen, dies, das, Ananas.
Hier an der Stelle sollte SGA aber hellhörig werden. Es gibt einige Antiker, die wir kennen, die sich von den anderen Antikern losgesagt haben, und das sind die Ori.
Ja, es ist
Also,
nicht so ein
ne,
gutes Zeichen auf jeden Fall, aber ja.
ja, ne, also das wären dann nicht
Ja.
aufgestiegene Ori. Ne, könnte man meinen.
Mal gucken, ja. Shepard fragt dann auch nachher, ja, was gab es denn da für irgendwie Meinungsverschiedenheiten? Und der Oberoth meint es, ja, genügt einfach zu sagen, dass sie sich halt entschieden haben, hier unseren Rat in einer Zeit großer Konflikte dazu missachten, und sie litten dann unter den Konsequenzen hier durch eben die unerbittlichen Feinde und Teela hier, die Race, und der nickt dann und meint weiter, wir haben uns von unseren Brüdern und Schwestern getrennt und sind halt hierher gekommen, wo wir eben seit vielen tausend Jahren ja schon recht erfolgreich sind. Also ist auch schon so ein bisschen Vorzeigetyp irgendwie. Ja, hier, es geht viel ab, mein Shepard, und wir fragen dann mal, welchen Rat haben Sie denn angeboten, den die dann sich zum Ignorieren irgendwie entschieden haben? Und er sagt dann, dass eben die alten Brüder schon recht arrogant waren, und das brachte sie dazu, auch die Race zu unterschätzen. Ein Feind, der in der Intelligenz unterlegen war, aber in der Zahl eben und Rücksichtslosigkeit weit überlegen. Rona meint, ja, sie wären nicht so zahlenmäßig unterlegen gewesen, wenn sie geholfen hätten. Und Shepard dann zu Liz, ja, es gibt hier auch was? Es gibt den Knochen, an dem ich pflücken wollte.
Nein, das ist das, worauf er vorhin angespielt hat. Im Englischen heißt es, there's that bone I wanted to pick at. Na, also das Hühnchen, was er mit ihnen rupfen wollte, wäre
Ach
genau
so,
dieses
ja.
Thema. Wobei ich mich frage, also mal ganz ernsthaft, warum soll er mit den Antikern jetzt, die sich von den anderen losgesagt haben, ein Hühnchen rupfen? Was hat er denn damit zu tun? Das ist zehntausende Jahre her. Also, ne, also keine Ahnung, warum
Weiß ich
Shepard
auch
sich da
nicht.
jetzt irgendwie. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig.
Ronan meint dann zu Oberoth, also, du hast doch gesagt, das sind deine Brüder, ne? Da, wo wir herkommen, kümmern wir uns um unsere Familie, und Rodney schaut sich Ronan an. Mit einem Blick so, halt euch mal eine Klappe, Oberoth starrt Rodan wütend an, ja, und schon versucht dann das irgendwie zu entschärfen. Hier, was mein Freund zu sagen versucht, gibt ihr immer noch eine Menge Race, und da könnten wir doch die Hilfe gebrauchen von euch. Der Oberoth sagt, ja, die Ausrottung von ihnen gehört zu meinen Zielen, und wir, aha, gibt es da einen Plan, und ja, wollo, McKay findet es großartig und klatscht in die Hände, das ist doch super zu hören. Und ja, der Oberoth guckt ihn ein bisschen verwirrt an, und Rodney lacht er nicht mehr so, und McKay meint nervös, naja, den Plan meine ich. Und Oberoth, ja, ich bezweifle, dass sie in der Lage sein würden, seine Komplexität und den Umfang zu erfassen. Und Rodney lacht ein bisschen, und McKay meint, ja, zum Glück bin ich da gut dabei bei Komplexität. Und Shepard dann, und Umfang. Ja, also, ist ja wahrscheinlich wieder so ein Essensgag.
Nee, er sagte, der Oberrott sagt im Englischen, I doubt you would be able to grasp its complexity and scope. Und
Okay.
McKay geht auf die Complexity ein, und Scope sagt Shepard dann, das hat er ja an der Stelle vergessen. Ich glaube nicht, dass das, also Scope hat nichts mit dem
Im
körperlichen
Deutschen wirkt
Umfang zu
es, ne?
tun. Ja,
Ja, okay.
aber nee.
Oberoth, ja, alles, was ihr wissen müsst, ist, dass die Race in eines Tages halt auch nicht mehr existieren werden. Und Shepard, so alles, was wir wissen müssen, also will natürlich mehr erfahren und nee, hier, da. Es gibt für mich wichtige Dinge, die ich bereue, mein Oberrot, und da nickt dann niemand zu. Und ja, in der Zwischenzeit sind die Entdecker, was? Sind die Entdecker und benötigen vermutlich Ruhe und Nahrung auch so. Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass sie hier eine kurze Zeit schon da sein können. Und der betont auch dieses Kurze und ein paar Wachleute irgendwie gehen dann dahin und leiten die irgendwo hin. Es ist wirklich nicht so, dass man da jetzt hier tagelang ein bisschen chillen kann, sondern die wollen die schon. So wirkt es erstmal schneller wieder loswerden. So habe ich das gedeutet. McKay sagt, ne, und der sagte, die Ancients sind arrogant. Ne? Niamh entschuldigt sich dann, wenn eben das Gefühl besteht, dass der Oberrot herablassend war. Und wie geht es denn da in der Hinsicht jetzt? Und naja, Niamh meint, es ist schwierig für ihn, das Verständnis da irgendwie aufzubringen. Und McKay fragt, wie viel Doktortitel er hat. Und wir so, Niamh, ich habe mich gefragt, deine Leute sind ja tausende Jahre hier. Ja, nun, in dieser Zeit sind hier die meisten Ancients, die wir kennen, aufgestiegen. Und Niamh hält kurz inne so, ihr kennt den Aufstieg? Wir dann, naja, tatsächlich dachten wir, dass die Ancients nicht mehr da waren und ja, dass die meisten von ihnen so weit entwickelt waren, dass sie da sich in Wesen der reinen Energie verwandelten. Und die haben ein bisschen aufgeregt, oh ja, das stimmt schon. Aber ich nehme an, dass deine Leute da nicht dran interessiert sind, meint wir. Und die haben, na, oh, ja, Aufstieg ist schon ein Ziel von uns, also von vielen von uns, aber Oberoth hat das Gefühl, dass es da noch zu viel zu tun gäbe, wir müssen da alles werden, was? Wir müssen alles werden, was wir können. Okay.
Was wir könnten, ja.
Oh,
Was aber merkwürdig ist, weil er will ja damit irgendwie Oberoth in Schutz halt nehmen oder sowas, aber we must become all that we can wäre der Aufstieg. Also das ist, ja.
ja, das. Und wie nah, da stimmte dem irgendwie nicht so zu, oder was? Und Niamh schaut den Rest des Teams an und dreht sich dann um, beginnt weiterzugehen. Naja, hier, da sind jedenfalls eure Gästequartiere in der, und dann folgen sie ihm. Also da gibt es wohl ein bisschen andere Auffassungen über diese ganzen Sachen dort in dieser Gesellschaft. Da wir sind in den Gästequartieren, es ist so schon Nachtszeit. Das Team ist allein im Raum, der ihnen zugewiesen wurde. John steht am Fenster, blickt da auf die Stadt. Rodney und Ronan sitzen auf dem Sofa und Liz und Tila stehen sich gegenüber. Ja, wie er meint, das ist ziemlich ja ernster Streit irgendwie für die Ancients. Und da wurde wohl irgendwie jeder Hinweis in der gesamten Datenbank beseitigt.
Das ist auch ein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagt sie, da haben die Ancients aber total einen Fehler gemacht, also serious failing, ne, dass sie da irgendwie eine ganze Ancient Outpost mit allen Daten oder so einfach vergessen haben, also in der Datenbank vergessen haben. Wobei das ja jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist. Also wenn die sich dann irgendwie losgesagt haben,
Dann
warum
soll da
sollte
auch
man
keiner
da
mehr
jetzt
hin,
noch
oder?
groß
Naja.
Nee, warum sollte man da jetzt irgendwie Informationen darüber haben, wie viele Leute es da gibt oder Daten von denen, ne? Die könnten ja auch die Basis genommen haben und weggeflogen sein. Also, das ist jetzt nicht von jemandem, mit dem du jetzt nicht mal befreundet bist, woher sollst du wissen, was der alles macht. Außer du bist ein Stalker, ne? Das ist wieder was anderes, aber.
So, es sei denn, sie lügen, mein Thieler. John wendet sich vom Fenster ab, geht dann rüber und schließt sich den anderen an und Tila meinte, ja, es ist vielleicht nicht möglich, dass diese Menschen diese Stadt auch nur entdeckt haben, wie sie Atlantis entdeckt hätten. Shepard, das wäre dich überraschen, ne? Sie scheinen sehr alt zu sein. Rodney schneidet Grimassen. So, Ancient City, nee, was? Ich kann es nicht aussprechen. Und Shepard.
Ancient Tea. Im Englischen
Achso.
sagt er Ancient
Ja,
Tea.
Ancient.
They don't seem very ancient, also antiker-like.
Ja. Und Shepard, ja, genau das Wort, nach dem ich gesucht habe und wir. Ja, denkst du, sie könnten uns täuschen zu Teela und Shepard? Na, Teela hat recht. Sie hätten die Stadt so finden können, also wie sie war und was und vor Jahren da umgezogen sein. Und, keine Ahnung. Die verbergen wohl irgendwas, meint Teela. Und ja, abgesehen von dem Plan, den Wraith zu beseitigen, meinst du ja. Und oh, na, da gibt es sogar keinen Plan. Und glaube ich auch nicht, meint wir. Also es als, vielleicht wird so als Nebelkerze empfunden. McKay meint, ja, warum sollten Sie denn das sagen, dass Sie einen Plan haben, wenn Sie gar keinen haben? Und Shepard ist, ja, Sie haben wohl den Weg gefunden, sich eben vor dem Rest der Galaxie zu verstecken, hier einschließlich auch der Race, und Sie sind damit glücklich, mit Ihrem Leben halt so weiterzumachen und sich um Ihren Zeug zu kümmern. Wer auch immer die sind, mein Drohnen und wir, ja, ich denke, das müssen wir doch mal herausfinden. Also, es ist jetzt alles ein bisschen so eine Misstrauenslage, neutrale Misstrauenslage. Wir gehen wieder in die Ratskammer, wo Liz, begleitet von der Wache, zu Oberoth kommt, der da an einem Tisch steht.
Genau, an der Stelle, der Security Guard wird gespielt von Hal Marshall. Zuletzt in SG-1 Staffel 9 Episode 4 hat er einen Räuber gespielt. Und hier an der Szene gibt es einen, ja, was heißt Schnittfehler, nicht wirklich. Hier im Hintergrund wuselt ein Fotograf rum, der vermutlich irgendwelche Promo-Bilder gemacht hat für die Folge. Der versteckt sich aber nicht sonderlich gut, den sieht man.
Wie er meint, ja, danke, dass Sie sich hier Zeit für mich nehmen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass unser, also das ist ein Einzelgespräch, können wir da mehr erreichen, so von Anführer zu Anführer und überblickt die Wachen, die dann ja weggehen. Ja, was wollen Sie denn erreichen? Und naja, die Aufnahme von diplomatischen und handelspolitischen Beziehungen zwischen unserem Volk. Handel? Glauben Sie wirklich, dass Sie etwas Wertvolles haben, das Sie uns anbieten können? Und wir lächelt ihn an, ist da hier voll im Modus. Na, es ist möglich, Obrot. Also es gibt hier nur einen Weg, das rauszufinden. Aber ich weiß, dass es etwas gibt, das du schon anbieten könntest. Und zwar ist es eure Hilfe im Kampf gegen die Rays. Ne? Da könnten wir doch Unterstützung gebrauchen. Und wie ich bereits sagte, wir werden hier unseren Plan zu einem Zeitpunkt unserer Wahl da halt machen. Und wie meint ja, würden Sie zumindest in Betracht ziehen, die, was, die Tools mit uns zu teilen, sodass wir da uns eine Zeit lang besser schützen können? Werkzeuge, hä? Naja, sowas wie, nennen wir es, wir nennen das Zero-Point-Modul, das sind unsere Stromquellen. Wir brauchen dringend so viele, wie Sie eben uns ja, überlassen könnten. Oberots Augen schmal, ja, also er hat da keinen Bock drauf. Ja, da gehe ich von außen, dass diese Abrechnung, was, von Ihnen als lantianisches Design ist und geht hinten rum.
Die Ortschaft. Wobei, dass Sie ja vorhin gesagt haben, Sie sind auf einem Lantian, auf einem antiker Außenposten und hätten darüber dann, also ja, könnte man, ja, wobei, man könnte auch über den antiker Außenposten gestolpert sein und hätte es, aber ja, es geht um Settlement.
Liz hält dann einen Moment inne und beschließt dann ehrlich zu sein, ja, und sie dreht sich dann um und wir haben es auf unserer Reise entdeckt, es war unbewohnt, also beschlossen wir dort eine Base zu errichten, aber wie Sie sicher wissen, erfordert das auch viele Schilde und enorme Energie. Ja, aber wo ist denn das überhaupt? Naja, hier äußeren Rändern der Galaxie in dem Gebiet, das von Wraith-Hive-Schiffen, da wimmelt es nur so von, weshalb wir eben mehr Module brauchen. Oberon unterbricht sie. Nee, haben wir nicht, können wir uns nicht von trennen. Unser Energiebedarf erfordert hier das Nutzung aller.
Genau, die Nutzung aller ZBMs.
So.
Was natürlich Quark ist, weil Niam hat vorhin gesagt, dass sie mehr als reichlich davon hätten. Und außerdem hat Niam mit denen auch schon gesagt, sie können welche herstellen. Ne,
Ja, also
also
sie wollen
dann
es.
fürchterlich wurscht. Er will halt
Ja,
nicht.
er will nicht, genau. Schiebt es so ein bisschen nach vorne. Wirkt auch nicht so an. Also wirkt auch immer genervt, habe ich das Gefühl, von dem Gespräch. Wie er meint dann noch, ja, würden Sie erwägen, dann hier meine die Stadt als Zufluchtsort für mein Volk anzubieten? So nach dem Motto, so wenigstens sowas in der Richtung. Und ja, viele unserer Bürger sind für kurze Zeit von dem gelegentlichen Besuch, wie sie selbst, amüsiert. Aber sie nicht, meint wir. Und der so, nein. Und die Idee von größeren Zahlen hier über den langen Zeitraum, das ist völlig ausgeschlossen. Wir mal dann, wir hatten ja schon einige Erfolge beim Race-Bekämpfung, ne? Und das war mit unserem begrenzten Vorräten und Personal. Ich glaube, da haben wir wirklich, könnte man da Lage sein hier, Hilfe. Und ja, sie wird zum 20. Mal unterbrochen. Ich bin nicht daran gewöhnt, mich wieder zu wiederholen, aber von Führer zu Führer, hier werde ich das noch einmal sagen. Wir werden die Raids zu einem Zeitpunkt unserer Wahl beseitigen. Ja, und wir dann es. Und das ist dir egal, wie viele meiner Leute sonst oder sonst noch wer stirbt, während du dich da entscheidest, das so zu regeln, wie du Bock hast. Ne? Du hast doch vorhin gesagt, dass die größte Schwäche deiner Brüder ihre Arroganz war. Und darf ich da vorschlagen, dass das, würde ich mal sagen, das liegt doch in der Familie, hä? Sie dreht sich um und geht und Obot beobachtet sie dann beim Gehen und dann geht's weiter in einem Korridor. Juhu!
Genau, Niam eskortiert SGA da durch den Gang, haben sich wieder angezogen, also haben auch wieder ihre Westen an und Niam sagt, ja, tut mir leid, dass ihr irgendwie glaubt, dass ihr gehen müsst und Liz fühlt das auch so und ja, ne, Oberoth, ja, ne, und an Ancient T wirft McKay nochmal ein und ja, sie erreichen das Stargate. Genau, Liz sagt nochmal an Niam gewandt, ne, wir werden euch bald noch eine Nachricht hier durch Stargate senden. Und ja, plötzlich springen haufenweise Bewaffnete herbei. McKay nimmt direkt die Hände hoch, Shepard, Ronan und Teela nehmen stattdessen ihre Waffen hoch. Liz total überrumpelt und dann kommt Oberoth dazu und Ja, Niamh geht dann rüber zu ihm und ja, oh Gott, ja, Waffen runter und ja, okay, Quatsch, Shepard nimmt die Waffe ein bisschen runter und ja, zielt jetzt nicht mehr auf die Brust von Obot, sondern mehr auf seine Lenden. Und wie viel tiefer soll es denn sein? Und oh Gott, ihr wollt uns noch nicht herausfordern. Shepard wird dann angestupst von der Wächter von hinten. Und ja, vielleicht dann auf den Boden. Und ja, er legt seine Waffen ab, die anderen machen das auch. Und ja, Liz dann auch hier. Ich denke, du wolltest uns nicht hier haben, Oberoth. Und ja, sagt er, will ich auch nicht, aber ihr habt Informationen, die ich auf jeden Fall haben muss. Ja, an der Stelle muss man sich natürlich auch überlegen, so von wegen, das müssen wohl Informationen sein. Das kann man an der Stelle schon mal ohne Teaser zu sagen, die man nicht hätte handeln können. Also Liz hat ja angeboten, na, hier, wir geben euch was. Und Obrat sagt, ihr habt nichts, was wir wollen. Na, also wäre es eine normale, simple Information, vielleicht auch was Komplexeres, aber es muss halt irgendwas sein, da kommen wir dann gleich zu, woran die Erdlinge kein Interesse haben, das rauszugeben, was das wohl sein könnte. Es geht weiter in einer Gefängniszelle und ja, Shepard beklagt sich ein bisschen über diese Verhandlungen und ja, Ronon will da irgendwie, ist da ein bisschen impulsiver. Also wir müssen hier raus, irgendwie einen Weg raus und haut dann gegen die antikischen Schilde der Zelle. Ne, das kennen wir ja auch schon von Atlantis und kriegt direkt einen geballert. Und Rodney sitzt auf dem Boden, sieht so ein bisschen aus, als würde er meditieren, wird von Liz angesprochen. Ne, und sie sagt, ja, nur ist doch so ähnlich wie unseren Zellen zu Hause, kannst du da irgendwie hier rauskommen? Und okay, das ist eine Gefängniszelle. Und ja, ne, die einzige Weg hier raus wäre jetzt irgendwie das Force Field abzuschalten, das leider nur von draußen zugreifbar ist. In dem Moment ja, geht das Schutzschild aber aus. McKay bringt noch den Satz zu Ende und dann kommt Niamh herein und bringt ein Wägelchen voll Essen. Zwei Wächter hinten dran und ja, Niamh sagt auch, ne, ich habe euch Essen gebracht und McKay, ja, oh, ich verhunger fast und will dann direkt rübereilen, aber Ronon legt ihm eine Hand auf die Schulter und ja, ich kann nicht denken mit einem leeren Bauch. Ne, McKay soll dann aber nach hinten zurücktreten. Ronon gibt ihm da irgendwelche Zeichen und Lister, warum sind wir denn hier überhaupt hier? Und ja, Oberoth antwortet, Niamh wollte da mit euch sprechen. Ja, und er glaubt, dass man euch hier irgendwie nicht vertrauen kann, dass ihr da irgendwie in euren Quartieren bleibt und ja, Ronon nimmt sich dann ein paar Cracker und isst diese, also er mampft Rodney einen vor, selber darf er eher nicht. Und Shepard, ja, recht hat er. Wenn er mit uns reden will, warum tut das nicht? Und wird er bald, sehr bald. Und ja. Na, ja, und Shepard stellt dann die alles entscheidende Frage und sagt dann, hier ist doch mal eine Frage, wer seid ihr denn wirklich? Und Liz tutet ins selber und sagt, ja, erzählt uns nicht an Antika, wir wissen genug über Antika, dass sie Leute niemals so behandeln würden, was natürlich Quatsch ist. Sie haben ja erzählt, sie haben sich schon länger von den Antikern losgesagt, dass sich da eine Gesellschaft dann auch, wer weiß, wann dieser Bruch stattgefunden hat, ne, verändert. Das ist auch einfach klar. Ja, ne, irgendwie Ronon spuckt den Cracker aus, krümmt sich, als hätte er irgendwas Falsches gegessen, aber Bauchkrämpfe, schaut dann zu Shepard rüber. Der geht dann auch in Deckung, beziehungsweise acknowledged das mit einem Nicken. Ja, Niamh fängt dann an, so wie, ja, ne, tut mir halt leid, aber wenn Oberoth mit euch fertig ist, also mit diesen Diskussionen da fertig ist, dann werdet ihr unverletzt entlassen. Und okay, ja, aber ihr habt doch jegliche Glaubwürdigkeit verloren, als ihr uns hier eingesperrt habt. Und ja, ihr habt uns keine Wahl gelassen, was natürlich auch totaler Quark ist. Ne? Also natürlich hatten sie eine Wahl. Ne? Man hätte es wenigstens versuchen können. Ist jetzt nicht so, als hätten die Erdlinge hier die Verhandlungen abgebrochen, sondern ganz im Gegenteil. Andersrum. Ja, Ronon hat mittlerweile irgendwie, also das war auch ein bisschen, er krümmt sich erst und jetzt hat er irgendwie wieder einen Cracker im Mund und spuckt einen der Wächter an und geht dann auf die los und die Wachen sind abgelenkt, Shepard und Teela nutzen das und überwältigen die und Niamh liegt dann auch auf dem Boden und ja, nur er wird dann mit Waffengewalt, also die Wächterwaffen haben sie natürlich aufgesammelt und halten ihn dann am Boden fest und ne, so wegen, ja, You left us a choice. Genau, und dann sagt Shepard, ne, so wie, ihr habt uns natürlich auch keine Wahl gelassen. Und dann wird Niamh herausgeführt. Wir sind in einem Treppenhaus Nähe der Jumper Bay. Man geht da hinunter, Niamh irgendwie mittendrin, und Shepard öffnet dann die Jumper Bay. Und ja, ne, Shepard dann zu ihm so von wegen, ja, du bist der, den wir mögen, so von wegen, also nimm das nicht persönlich. Und dann wird er umgehauen von Ronan. Wir sind in einem Paddlejumper angekommen, das ganze Team rennt herein, McKay ist natürlich da direkt zugange, und ja, und man will direkt wissen, hier, Liz, was tust du denn da überhaupt? Ja, ich unterbreche die Kommunikation mit dem Kontrollraum, ne, sodass nicht der Jumper sich da automatisch meldet, ne, so Überraschungen und sowas. Finden alle Knorke, McKay sagt, hier, komm, dann wählt mal, und Shepard beginnt. Wir sehen im asurischen Gate Room, dass das Target sich aktiviert. Von oben kommt der Puddle Jumper geflogen, der wird ja runtergelassen. Und Shepard fliegt das dann, während die Asuraner darauf feuern, und dann ins Wurmloch. Auf der anderen Seite kommt man im atlantischen Kontrollraum heraus. Und es vergeht ein bisschen Zeit. Shepard kommt da irgendwie zu und sieht Selenka und Liz und will dann wissen, hier ne, gibt es irgendwie schon Anzeichen von unseren neuen Freunden, gibt nichts. Na, wir haben jetzt auf jeden Fall keine unscheduled Gate Activity. Wir haben auch nichts auf den Long Range Sensoren, und Liz dann, ja, scheinen hier davon gekommen zu sein. Ne, sagt Shepard, oder sie lassen sich halt Zeit, ne? Und ja, ne, haben hier irgendwie Security-Teams und hast du nicht gesehen, aber wenn sie hinter uns her sind, dann hätten sie es vermutlich schon getan, denkt sie. Liz dann irgendwie zu Rodney, ja, Rodney, wie sieht's denn aus mit der Datenbank? Liz fragt, wie sieht's denn aus mit Rodney und der Datenbank? Und Shepard sagt, jo, ich gehe mal runter und frage. Und Liz dann mehr zu sich selber so, ja, ich wundere mich, wie viele Rogue Ancients da draußen immer noch sind, wobei sie vorhin noch behauptet haben, das wären keine Antiker. Also selbst Rogue Antiker wären ja immer noch Antiker, aber sie glaubten ja nicht, dass das Antiker sind. Also die Frage ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also sie haben bis jetzt ja eigentlich keinen Lebenden getroffen. Also, merkwürdig. Ja, Shepard sagt auch hier, also wenn die alle so sind wie Asoraner, dann sollten wir froh darüber sein. Wenn wir in Ruhe gelassen werden. In McKays Labor kommt Shepard angetapert und will wissen, wie denn da der Stand ist. Und McKay hat aber nichts über die Asuraner gefunden. Und ja, also wirklich überhaupt nichts, auch auf Nachfrage nicht. Und Shepard vermutet ja, vielleicht wollten die Antiker nicht an sie erinnert werden, aber ja, keine Ahnung, sagt McKay. Also selbst wenn sie alles über Asura gelöscht hätten, dann sollte da trotzdem irgendwie ein Anzeichen, dann werden sie aber unterbrochen. Liz übers Intercom, Colonel, und ja, ich brauche sie beide hier oben im Kontrollraum, und dort geht es dann auch weiter.
John und Rodney schauen auf den Scanner und zeigt eben den Planeten mit zwei Schiffen, die sich von einer Seite und fünf von der anderen nähern. Und McKay meint, ja, das sind ja Hive-Schiffe und ja, wir sind in diese nahe gekommen, fragt Shepard nach. Und McKay, ja, noch wichtiger ist, warum holen wir sie jetzt einfach ab? Scheint nicht zu funktionieren, meint Selenka. Und wir meint, ja, Tarnung starten. McKay rödelt da an der Konsole rum, ja, bin schon dabei, aktiviert jetzt. Und Selenka schaut auf den Bildschirm und sie sind direkt über der Stadt, also es läuft wohl alles nicht so schnell oder irgendwie. Shepard mal, ja, wie weit sind die da los entfernt, na, noch ein paar Wochen, es ist nicht für die Woche, also, und McKay, es spielt keine Rolle, es sind 7 Schiffe und da können wir eh nichts gegen machen, die Sache ist durch nach dem Motto, ne, sie scannen uns, hoffentlich läuft das hier mit der Schutzschild, und sie denken, ah, sie feuern, und dann gibt es draußen auch Explosionen, so ein Turm wird da beschossen und geht da weiter, und ja, das Schild geht nicht, Generatoren wurden wohl bei der ersten Explosion schon getroffen, ne? Sehr ungewöhnlich. Sie wussten genau, wo uns sie treffen könnten, sollten, und ja, die Nummer ist durch mit der Tarnung. John eilt auf den Balkon und vor dem Kontrollraum, blickt auf die Stadt, da ist überall Explosionen und John duckt sich dann weg, als so ein Feuerball da aufprallt und dreht sich wieder um, stolpert rum. Wir brauchen mehr Feuerkraft, ich gehe zum Stuhl. Er beginnt dann zu gehen, aber da hört er auf, wie Radek berichtet, dass da noch mehr Schiffe ins System reinkommen. Wie viel denn jetzt noch hier? 15. Na, das können wir doch eh nicht bekämpfen hier mit nicht ohne Schilde. Liz aktiviert ihr Headset und sagt: Hier ist wir. Alle Mitarbeiter des sofort. Zum Gate-Room zur sofortigen Evakuierung und Radek wählen sie die Erde an und der klettert von seinem Sitz zum DHD. Ja, wir meinen dann schon, ja, wir müssen die Selbstzerstörung einstellen. Eine Explosion geht los und da Rodney schaut auf die Bildschirme und springt da rum. Und wir haben gerade die automatisierten Systeme verloren, ne? Also wir verlieren auch das Gate jetzt in jede Sekunde, meinte McKay. Also da ist jetzt keine Zeit hier. Und los, los, mein Shepard, ich mach das schon hier manuell. Während das explodiert da alles drumherum. Vielleicht kümmern sich die Rays darum, die Stadt für uns zu zerstören, meint wir. Und McKay, ja, wenn sie die Stadt hätten nicht wollen, hätten sie es schon längst getan. Ne? Wenn es einen Teil dieser Stadt gibt, der intakt bleibt dann und wir, ja, sie werden es wissen, wo sich die Erde befindet, ich weiß es. Und John geht zu Radek, der dann das Selbstzerstörungssystem da irgendwie aktiviert, einrichtet und zu denen gemeint, okay, jetzt geben Sie mal hier Ihre Nummer ein. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie da einfach auf den Knopf und in diesem Zeitpunkt sind Sie noch ein paar Sekunden los. Und mein Shepard McKay, nein, 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 er rennt dann schon zurück und will irgendwie hier die Münze noch werfen, das ist auch völlig albern. Ja, Shepard meint, er schätze das Angebot dort, ne, aber jetzt Dampf ab hier, dann noch mehr Explosionen und dann alle raus hier und ja, dann rennen alle zum offenen Gate, Liz und die anderen im Kontrollraum und die Treppe runter und dann weitere Explosionen. Ein paar Techniker sind auf dem Boden und klettern dann wieder und laufen weiter. Also es rüttelt da alles. Und als Liz, Rodney und Radek den Gate Room erreichen, kommt Ronan da und trägt noch eine verletzte Frau im Arm. Tila folgt und unterstützt dann die. Und ja, der Weg nach oben ist blockiert, meint Ronan. Und wie viele sind denn da gefangen, meint wir. Und Tila, ja, das kann man so jetzt nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sie alle fahren dann zum Gate und Liz hält inne und die anderen sind dann schon dabei, die irgendwie in den Ereignishorizont zu schubsen. Dreht sich nochmal um und ein Marine führt dann noch Evakuierte zum Gate. Das ist alles, ihr müsst ja die Folge gesehen haben, das kann man jetzt irgendwie schlecht beschreiben. Ja. Genau, ja, Shepard, ja, wir verlieren das Ding, geht jetzt einfach da durch und Liz kehrt dann zurück Richtung Gate. Ja, widerwillig geht sie dann und ja, guckt nochmal kurz so zurück und dann geht sie durch den Ereignishorizont und John eilt zurück, um eben diese Selbstzerstörungskontrolle da irgendwie zu aktivieren. Er gibt den Code ein und dann kommt die Nachricht auf dem Bildschirm: Destruct armed, ploppt da auf und ja, John richtet sich ein, so alles ein bisschen Zeitlupe, ein paar Sekunden, drückt die Enter-Taste, 5 Sekunden und dann schließt er die Augen. Und dann sehen wir 5 Sekunden später, dass alles so in weißes Licht gehüllt ist und scheinbar die Stadt explodiert. Und hier steht jetzt Ende der Episode, Ende der Serie. Nur ein Scherz weitermachen. Auch geil. Ja.
Ja, Fade out halt.
Ja,
An
genau.
der Szene ist natürlich schon etwas merkwürdig. Rodney, der da ankommt und sagt, nee, Münze werfen, das fühlt sich
Das
nicht
fand ich
richtig,
auch
als ob sich Rodney
kurios.
da.
Also.
Also das war schon irgendwie strange.
Der wäre der Erste, der sagen würde, komm, wir müssen jetzt hier unbedingt weg. Also mit wahrscheinlich deshalb.
Ja, vielleicht hätte er noch gesagt, komm, lass das Essen retten, das Essen,
Hier,
das
den Schrank da hinten, da
Essen, die
können wir doch mal ein
Gardinen.
Paket mitnehmen. Die guten Kekse. Ein Paket
Die
bitte.
Würstchen.
Wir gehen rüber, weiß ich nicht, ob ich jetzt rüber sagen will. Wir gehen auf jeden Fall zur Asuranischen Brigg. Auf dem Boden der Zelle sitzen mit geschlossenen Augen, schreit John da vor Qualen und jemand ist über ihm und steckt seine, wie man es so schon mal gesehen haben, Finger in dessen Hirn rein. Ist vielleicht nicht so schmerzfrei. Der Mann sieht. Zieht langsam die Hand da raus und hinterlässt auch eine Wunde an Johns Kopf und er bricht da erstmal in sich zusammen nach dem Motto und öffnet die Augen und vor ihm steht da Oberoth. Klingt irgendwie wie Sephiroth hier von Final Fantasy VII. Shepard meint dann, ja, was ist denn hier gerade passiert zum Teufel nochmal? Bekommt keine Antwort, sondern der Oberoth stampft einfach weg und bahnt dann sich den Weg durch das restliche Team, was da ähnliche Erlebnisse wohl hatte und da auch benommen auf dem Boden rumkreucht und fleucht. 4 weitere Asuraner folgen dann auch dem Oberrot und ja, Shepard dann, ja, was war das? Was zum Teufel seid ihr hier, Menschen oder was? Und McKay, ja, das sind doch keine Menschen, das sind Maschinen. Und die Zellentür schließt sich wieder und McKay meint dann, ja, das sind Replikatoren. Oh mein Gott, ja.
Na, da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, aber ne, dass das jetzt Pegasus Galaxie Replikatoren sind, die genauso sich Zugang zu Erinnerungen verschaffen wie die irdischen Replikatoren, das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen. Ne? Also,
ja, da ist irgendwie ein Teilchen weit geflogen, keine Ahnung, das ist ein bisschen ein leicht gemacht, sag ich mal. Ja, wir gehen in so ein asuranisches Kontrollzimmer, wo der Oberost die Treppe lang geht und Technikern zunickt. Einer von ihnen aktiviert ein Steuerelement auf einem Panel und es rumpelt und die Stadt beginnt sich, ja, beginnt ein bisschen so zu zittern, ne? Und in der Zelle kämpft das Team auch damit, irgendwie auf dem Bein zu bleiben. Wie man fragt, was denn hier los sei, und außerhalb des zentralen Kerns der Stadt sieht man eben, wie, ja, diese Basis da raucht und was weiß ich. Und dann sieht man, wie sich das ein bisschen trennt und ja, anscheinend mit Schild rum gen Himmel abhebt die ganze Sache. Also man ist unterwegs, ein bisschen Ferien machen, niemand weiß es. Später sehen wir Niamh und Oberoth, die durch die City gehen, gefolgt von zwei Frauen. Und Niamh fragt, was denn aus ihnen werden soll. Und Oberoth, ja, wir haben ja alles, was wir brauchen, ne, aus ihrem Bewusstsein abgeschöpft. Ne, die, ja, sind nicht mehr von Nutzen. Die Beendigung ihres Lebens scheint der umsichtigste Weg zu sein. Ist auch nett formuliert. Niamh ist da völlig gänzlich anderer Meinung. Ich glaube, wir müssen noch viel von ihnen lernen. Lernen von denen? Ja. Also Oberoth hält dann an, naja, oder du fürchtest dich, dass das Ende ihres Lebens deine Hoffnung auf den Aufstieg beenden würde, hä? Und Niamh, ich habe da schon ein paar Einwände dagegen, sie zu töten, aber das ist, da steckt noch mehr dahinter. Ich glaube nicht, dass wir vollständig herausgefunden haben, wie viele eben über diese lantianische Gesellschaft, also was man da lernen könnten noch, und wie viel Wissen sie da eben noch an andere vielleicht weitergegeben haben. Alles ein bisschen Theorie.
Ja, also das ist auch, also ne, da kommen wir auch am Ende nochmal drauf, also das ist, ne, das, was jetzt vorhaben, ist ne, meinetwegen, aber dass sie dann alles, alle Leute auslöschen wollen, so klingt das zumindest, der irgendwas über die Antike weiß, ist schon, naja.
Da wirst du nicht schnell, das dauert.
Hehres Ziel, da hast du auf jeden Fall schon was länger vor dir.
Muss mal die Ori fragen, das dauert auch bei denen alle zu beginnen. Warte. Achso, genau, so eine asuranische Frau, die sagt dann, sie sind für uns keine Bedrohung, Oberoth. Frau 1, ja, und Frau 2 sagt, ja, wir sehen hier keinen Grund, unsere Studien nicht fortzusetzen. Also gibt da so verschiedene Lager anscheinend. Und der Oberoth, na, okay, haltet sie halt am Leben, wenn ihr das möchtet. Also, ja, tritt dann näher an Niamh ran und schaut ihn nochmal streng an, aber ich werde sie zur Rechenschaft ziehen, und er geht dann weg. Niamh lächelt leicht und schaut dann seine Kollegen an.
Genau, also er würde Niamh dafür verantwortlich zur Rechenschaft ziehen, ja, wenn da irgendwas mit passiert. Genau. Asuranische Frau 1 wird von Helena Taylor gespielt, sind insgesamt nur 25 Rollen, da ist aber nichts bei, was man kennen müsste. Die zweite Dame, Carrie Sandomirsky, zweimal Akte X, zweimal Outer Limits, einmal Millennium, einmal Poltergeist, einmal Twilight Zone, einmal 4400, zweimal Once Upon a Time, einmal Supergirl, zweimal Travelers, einmal Legends of Tomorrow. Insgesamt nur 49 Rollen, aber viel dabei, was man kannte.
Wir gehen auch in die bekannte Brig, wo Liz jetzt auf dem Boden der Zelle sitzt und sich an die Gitterstäbe anlehnt, den Kopf ein bisschen aus den Händen nimmt und vor sich hin seufzt vor Schmerzen und, ah, mein Kopf bringt mich noch um. Ronan ist auf dem Boden in der Nähe und John sitzt sich da auch hin, während Tila an den Stangen steht und auch sich den Kopf hält, während Rodney da in der Mitte der Zelle rumläuft. Shepard fragt, ja, wie sind wir hierher gekommen? Was ist denn hier? Gehen hier ab? Ja, was meinst denn du mit hier hinten? Ja, wir sind doch ausgebrochen und zum Jump gekommen und dann zurück nach Atlantis, meint Shepard. Und Tila schaut sich die anderen an, die auch relativ verwirrt und knorke aussehen. Shepard, ja, zumindest dachten wir, dass wir das getan hätten. Tila schüttelt vor sich mit dem Kopf und, ja, das ist nicht das, woran ich mich erinnere. Das Einzige, sagt Ronan, woran ich mich erinnere, ist hier von einem stundenlang so ein dunkler Raum da zu sein und stundenlang da eine Hand, was? Hand an Hand zu kämpfen. McKay sagt, nun, dann haben sie offensichtlich verschieden, während der Gedankensonde da hat jeder irgendwie ein anderes Szenario bekommen, ne? Vielleicht zweifelsohne hat man versucht, hier Infos und Antworten da rauszupressen. Ich dachte, unsere Flucht, das scheint doch schon sehr einfach zu sein, mein Shepard und McKenna, zumindest bist du entkommen. Und was war denn bei dir los? Und naja, Folter auf eine Weise, die zu abscheulich und intim ist, um sie zu erzählen, sagt McKay. Also, da kann es sich ja nur um Nahrungsentzug handeln, anscheinend. Ja, Ronan, wie denn das? Naja, ich sagte zu abscheulich, um es zu erzählen. Ja, und ich hatte gerade auch noch einen schrecklichen Gedanken, sagt wir. Und ja, was denn noch hier? Was denn noch passiert? Und ja, und was noch passieren könnte? Und McKay, ja, es muss doch eine Möglichkeit geben, es sicher zu wissen. Er geht dorthin, wo John sitzt. Er zögert dann einen Moment und streckt die Finger raus und John. Was und stößt schon dann hart in die Seite des Kopfes und schon runzelt die Stirn und schlägt dann Rodneys Bein, also halber Kampf. Und McKay, ja, das beweist jetzt nicht wirklich was. Niamh dann offscreen, es ist echt Dr. McKay. Und jeder dreht sich so um und schaut so, als Niamh in die Brick, bekleidet von drei Wachen geht, ne? Und ja, dein Verstand wird nicht mehr untersucht, meint Niamh. Na gut, kann aber jeder sagen, ne? Und Shepard, ja, es ist gut zu wissen, dass es nur unsere Gedanken waren, ne? Und McKay macht auch eine Grimasse. Oh, bitte, mach mich nicht krank. Und Niamh dann, ja, kommt bitte mit. Also, der wirkt jetzt ein bisschen entspannter als sein Obermacker, jedenfalls auf den Blick. Genau, und kurz darauf führt eben Niamh das Team durch einen Raum.
Ja, in diesem asurischen Konferenzraum und Lissa, naja, wir sind im Weltraum und McKay ist total begeistert. Star Drive, klar, das war hier das Rumpeln, was wir da gehört haben mit den ganzen ZBMs, ne, klar kann man auch die Stadt fliegen und Niamh bestätigt das und sagt sogar, na, hier, guck mal her, wir werden sogar gleich ein Hyperraum-Window aufmachen und dann sehen wir das auch. Ja, im Hyperraum geht es dann weiter an diesem Balkon und jeder weiß, wo geht's denn hin? Ja, sagt da Niamh ganz trocken, ja, Atlantis, ne? Also, wir haben doch durch diese Mindprobes rausgefunden, dass Atlantis nicht zerstört worden ist vor 10.000 Jahren, ne, so wie wir eigentlich geglaubt haben. Ja, ne, ihr seid da ja eigentlich nur von der Erde. Und ja, hä? Also, Shepard ist scheinbar immer noch in Beschlag genommen von diesem Mindprobe, weil er sagt, ey, warum habt ihr nicht einfach das Gate angewählt und uns dann da durchgeschickt? Also, er glaubt, man bringt sie jetzt nach raus. Also, ja, Sonja, nee, wir bringen euch nicht nach Atlantis, ne? Unsere Intention ist, es zu zerstören. Und ja, wieso denn das? Will man dann wissen, ja, Rache und. Ja, also für das Disagreement, was ihr irgendwie mal hattet, die Antiker sind doch nicht noch da. Also wir sind die einzigen Bewohner dieser Stadt. Also Niamh, da gab es kein Disagreement, ne? Es gab nur Verrat. Ne? Also wenn du wissen willst, was denn da vorgefallen ist, dann werde ich dir das gerne zeigen. Und er streckt die Hand aus und McKay ist sich da nicht so ganz sicher, ob das die beste Wahl ist. Aber Liz beruhigt ihn, nimmt dann seine Hand. Wir haben eine Art Flashback und man sieht ein antikisches Labor. Niamh berichtet, ne? Die Antiker nennt, haben da irgendwie nach einer Waffe gesucht, die Wraiths zu bekämpfen. Na, wollten sie da irgendwie mit Technologie irgendwie was, ne, die Oberhand gewinnen und haben dann anstatt irgendwie noch eine dickere Waffe zu entwickeln, haben sie es auf kleinere Art und Weise versucht, ne, kleine Maschinen, ne, die dann infiltrieren und zerstören sollen. Und Liz weiß direkt, was gemeint ist, ne, Nanites. Das Labor verschwindet dann und ja, ist irgendwie so ein bisschen dunkel und Liz steht da in so einem mehr oder minder Lichtstrahl und ja, ne, hier diese kleinen Killing Machines, ne, die Ancients haben da auf jeden Fall eine Aggression eingebaut, ne, dass die da auf jeden Gegner losgehen. Ja, Organic Assimilation, Self-Replication und hast du nicht gesehen und wir haben repliziert, sagt er dann auch und dann sieht man eine andere Szene. Wir sehen einen Oberoth, der da steht und wohl richtige Antiker, die vor ihm stehen, sich das dann angucken und ja, ne, Niamh berichtet, ne, die sind auf jeden Fall gewachsen, haben sich entwickelt und das hat sogar die Antiker überrascht und ja, haben sich dann mehr komplexe Organismen rausgebildet und ja, ne, dann diese Form, die man heutzutage sieht, ne, so wurden wir geboren, Wir haben das Image, also wir das Bild unserer Erschaffer haben wir angenommen und waren dennoch irgendwie völlig anders als sie, ne? Diese Aggressionen, die hier bei uns reinprogrammiert worden sind, ne? Also Rage, die wir nicht irgendwie einhalten könnten. Das ist auch ein wichtiger Punkt für später. Und ja, auf jeden Fall hat man irgendwie die Antiker wohl angebettelt, das aus ihrer Programmierung zu nehmen, aber die Ancients wollten halt eine Waffe und ja, dadurch, dass die Wissenschaftler halt auch irgendwie dafür gesorgt haben, dass die Programmierung vorsieht, dass man keinen Antiker irgendwie wehtun könnte, haben sie weiter experimentiert. Und ja, ne, dann haben sie irgendwann festgestellt, das Experiment ist irgendwie fehlgeschlagen oder zu weit gegangen, ne, und dass wir irgendwie nicht die Waffe sind, die sie hätten gerne gehabt hätten. Dann wurde entschieden, das hier zu beenden. Dann sehen wir vermutlich Asura. Und ja, Wüstenlandschaft hast du nicht gesehen. Und wir sehen eine Stadt im Hintergrund, die von antiker Battleships beschossen wird. Und ja, sagten ja, ne, also wegen, die haben dann beschlossen, uns dann zu zerstören. Ne? Und im Questquartier geht es in der Realität wieder weiter. Ne? Die beiden halten immer noch Händchen. Und Liz bedankt sich, ist wohl wieder in der Realität angekommen. Und ja, ne? Achso, nee, das ist ein bisschen später. Tila gibt dir ein nasses Handtuch irgendwie, um sich, keine Ahnung, was abzuwischen. Und ja, Shepard hat wohl, man hat wohl die Geschichte gehört und ja, die Antike haben wohl keinen guten Job gemacht hier, die da irgendwie auszulöschen, wobei das auch albern ist, mal ganz ernsthaft. Also wir haben gesehen, dass antikische Schiffe vermutlich mit Drohnen auf diese Gebäude geschossen haben. Wie willst du denn da Nieten mit einer Drohne töten? Also das macht
Weiß ich auch
überhaupt
nicht.
keinen Sinn. Null Sinn. Ja, Liz hat auch, ja, ein paar Naniten haben wohl überlebt. Ja, ein paar, vermutlich alle. Auf jeden Fall. Ja, meinte McKay, dann haben sie wohl wieder angefangen zu replizieren. Liz nickt und Tila, hä, replizieren? Ja, geht aber irgendwie keiner drauf ein. Ne, meinte McKay, ja, das ist doch ähnlich wie diese diese Artificial Intelligence, die jetzt irgendwie, ne, vor Jahren von SG-1 entdeckt worden ist, ne, vom kleinen Replikator in die menschliche Form. Und ja, vielleicht sind die sogar irgendwie verwandt. Das kann natürlich sein. Ne? Die Antike haben die geschaffen, die Asgard die anderen. Ne? Das kann natürlich sein. Die Asgard und die Antike haben vor unglaublich langer Zeit auch mal zusammengearbeitet. Kann natürlich sein, dass es da Ähnlichkeiten gibt oder dass es wenigstens im Prinzip oder die Idee. Aber wie gesagt, das sind völlig unterschiedliche Technologien eigentlich, dass die alle sich dir die Hand in den Kopf stecken, ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und Shepard, ja, hat er gelesen. Stargate Command hat ja kaum die Replikatoren besiegen können. Er sagt, ja, das ist der Grund, warum das hier scheiße ist. Und Liz, ja, also, ne, diese hier machen aber Antiker nach und sie haben sich sogar in Atlantis gebaut. Und das ist natürlich auch Quark. Mal ganz ernsthaft, die Antiker haben eine Waffe gebaut. Die sollen auf die Race. Ich glaube nicht, dass die Antiker den unbegrenzten Zugang auf ihre Technologie und ihre Schaltpläne, Baupläne und hast du nicht gesehen. Also, dass sie meinetwegen eine Stadt bauen aus Replikatorblöcken, weil sie da schon mal rumgelaufen sind,
Ja, das
meinetwegen.
schon.
Aber wie bauen die sich jetzt ZPMs oder einen Sternenantrieb oder irgendwie sowas? Also, keine Ahnung. Wir haben jetzt nicht gehört, dass die sich irgendwie aufgelehnt haben gegen die Antiker und die besiegt haben und vielleicht allen die Hand in den Kopf gesteckt haben, um da irgendwas rauszukriegen, sondern die waren irgendwie abseits, haben ein eigenes Örtchen, eine eigene Stadt gebaut. Ich weiß nicht, also, oder die sind deutlich, deutlich intelligenter, als was man sich so, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist ein bisschen merkwürdig. Tila findet das Ganze, also wundert sich ein bisschen, warum sie das denn überhaupt tun sollten und ja, alles so, pf, keine Ahnung, ne? Also die glauben irgendwie vielleicht, dass die Antiker sowas wie Eltern sind, ne? Und ja, dass die Menschen jetzt irgendwie die Liebe ihrer Eltern bekommen würden und dass sie da irgendwie deswegen Rache so. Also was hat das mit den Menschen zu tun? Die wollen die Menschen nicht auslöschen, die wollen Atlantis. Also das ist auch so ein bisschen, also die Story ist nicht so ganz, also jedenfalls der Dialog zur Story ist so ein bisschen merk. Würde ich auch über die ganze Folge immer mal ein bisschen strange. Und Shepard, oh Gott, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Mehr böse Jungs. So von wegen, sagt man, okay, ja, vielleicht haben wir gerade auch die Rasse gefunden, die diesen Nanovirus, der mich vor ein paar Jahren fast getötet hätte, gemacht hat. Und Shepard, es hat viele Leute fast getötet, was ja auch Quark ist. Ne? Also, die, als ob die komischen, Asurana da jetzt irgendwie noch andere Dinge bauen würden. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also das eine wird mit dem anderen nichts zu tun haben. Vielleicht irgendwelche Nanoblöcke, die die Antiker vergessen haben, die sich anders entwickelt haben, mag natürlich auch sein, aber die Asuraner haben damit vermutlich nichts zu tun. Thiele auf jeden Fall, hier hast du nicht diese Nanoviren mit einem elektromagnetischen Puls besiegt. Und er sagt, okay, Unterschiede, ne, so von wegen, das waren jetzt einfach nur ein paar Naniten, ne, konnte man einfach einen E-Impuls da reinjagen, aber diese Dinger hier haben sich ja weit, weit weiterentwickelt und ja, viel, viel komplexer. Ja, was vermutlich keinen Unterschied macht. Also eine EMP-Waffe ist eine EMP-Waffe, ey. Wenn das den kleinsten Baustein, alle kleinsten Bausteine ausschalten könnte, dann wäre es auch mit dem menschlichen Replikator. Ne, unsere in der heimischen Galaxis, die haben sich ja da angepasst und ähnliches, weiß nicht, ob die jetzt hier ähnlich,
Ja.
glaube ich
Also.
eher nicht. Also das ein EM könnte durchaus, also man bräuchte vielleicht einen größeren, ne, damit man da alle erwischt, aber weiß ich nicht. Wobei an der Stelle ist natürlich dann doof, wenn man das machen würde, wenn man an Bord dieses Schiffes ist. Das ist vielleicht auch ein Replikator in Summe. Wäre vielleicht nicht so ganz gut im Hyperraum. Ja, auf jeden Fall, es kommt ein Asurana, also die asuranische Woman 1 kommt dazu und McKay hört direkt auf zu quatschen. Und die Dame erkundigt sich, na, geht's, also der Replikator erkundigt sich, geht es euch denn besser? Und Liz bestätigt das, dann kommt mal mit. Wir sind im asuranischen Konferenzraum. Anwesend sind Niam und die beiden Damen. Er hätte ein Angebot. Ja, davon könnten beide Seiten profitieren. Und Liz sagt, ja, also wenn das irgendwie dafür sorgt, dass wir Atlantis schützen können, dann werden wir auf jeden Fall mal zuhören. Niam, ja. Wir haben viel erreicht seit unserer zweiten Geburt. Also er meint die Auferstehung, nachdem die Antiker die Replikatoren erstmal runtergeballert haben. Na, haben jetzt irgendwie wir haben uns entwickelt, die menschliche Form jetzt irgendwie anzunehmen, was auch irgendwie Quark ist. Ne? Also das klingt jetzt so, als hätten sie erst nachdem die Stadt zerstört worden ist, sich dann zu Menschenreplikatoren entwickelt. Aber das haben wir ja gesehen. Oberoth, der vor den Antikern steht, in menschlicher Gestalt. Also das passierte schon vorher. Also das ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Na, auf jeden Fall, man hätte eine Stadt geschaffen, die viel größer ist als alles, was die Antiker jemals irgendwie erreicht hätten. Ja, aber wir konnten irgendwie den wichtigen Punkt in unserer Evolution nicht erreichen. Und Lissa, also du willst doch dann aufsteigen. Ja, viele. Na, aber Oberoth will das nicht. Und ja, nee, viele von uns wie Oberoth haben kein Verlangen danach und ja, sind zufrieden mit dem aktuellen Status. Und ja, nur ein paar wenige glauben, dass wir so als Zivilisation irgendwie stagnieren. Und wo man eins sagt, ja, wir wollen jetzt unsere eigene Evolution irgendwie weiterführen. Und die zweite sagt dann, no, also, ne, um da irgendwie die Ancients wirklich nachzuahmen, müsste man ihr Ultimate Achievement doch auch erreichen. Aber die haben euch doch betrogen. Ja, aber das sind unsere Schöpfer, ne? Und wenn wir aufsteigen könnten, dann wären wir ihnen ebenbürtig, ne? Also dann wären wir sogar einer von ihnen. Wie wollt ihr das als Maschinen machen? Und ja, die erste Frau sagt dann so, seid ihr so unterschiedlich? Und er sagt, ja, Leben, Atmen. Und ja, sagt die zweite, aber hier auch Zellen, ne? Ihr verbrennt Energie, ihr werdet durch energetische Impulse geleitet. Ja, ich habe doch nie behauptet, dass ich aufsteigen. Das ist ja auch Quatsch, ne? Also, Kessert auch hier Metaphysik mal beiseite. Was wollt ihr denn jetzt von uns? Also, wir wissen jetzt nicht so unbedingt viel über den Aufstieg und Shepard, aber so von wegen, ne, also, ich weiß auf jeden Fall, sagt er, dass Leute zu töten jetzt nicht der Weg zum Aufstieg ist. Niam bestätigt das, das weiß er auch. Er sagt dann auch, wir haben viel getan, um unsere gewalttätige Natur zu unterdrücken, aber sie ist halt immer noch da. Und ja, das ist vermutlich das, was dem Ganzen entgegensteht, dass wir hier aufsteigen könnten. Und Shepard will dann wissen, hier, was ist ein Therapeuten oder sowas? Nein, sagt Niam, wir wollen, dass dieses Zeug aus unserem Basiscode geschrieben wird. Und Ronald, hier, was hindert euch denn da dran? Und ja, sagt Niam, na, die Ancients haben da Sicherheitsmaßnahmen reingemacht, sodass wir das nicht selber können. Dreht sich dann zu McKay und sagt dann, ja, aber du kannst das. Und McKay, ich? Und ja. Wir haben das während deinem MyProbe durchaus, ne, haben wir rausgefunden, dass du das kann. Und Herr McCabe, also ich erinnere mich nur an Folter. Und ja, Ronan kommt aber zum Punkt der Sache. Hier, wie sieht's denn aus? Was ist denn da überhaupt für uns? Was bietet ihr uns dafür? Und ja, die zweite Frau sagt so von wegen, ja, wir werden dafür sorgen, dass keine Attacke auf Atlantis stattfindet. Niamh hat sogar noch mehr zu bieten und wir werden euch im Kampf gegen die Wraiths helfen. Und liest so ein bisschen skeptisch und Oberoth wird da zustimmen und ja, Oberoth wird hier Atlantis nur vermutlich angreifen, weil das hier ein Resultat seiner Programmierung ist. Ne, wenn wir das irgendwie ändern könnten und ja, scheinbar, also ich glaube, der sieht dann irgendwie Vernunft und das Licht am Ende des Tunnels und McKay auch irgendwie Halleluja. Und Niamh würde auf jeden Fall alles in seiner Macht Stehende tun, um ihn zu überzeugen. Und man ist aber immer noch ein skeptisch. Und Niamh sagt, ja, hier könnt mir vertrauen, weil ich euch ja auch vertraue. Und ja, ne, also allein schon, dass ich hier diese Einladung ausspreche, damit riskiere ich ja unsere ganze Existenz und wendet sich dann an Liz. Ne, ich habe hier Mitgefühl erlebt, Dr. Weir. Und jemand, der hier unsere Nöte verstehen könnte, bitte helft uns und wir werden euch auch helfen. Man sieht einen kurzen Shot im Weltraum, dass die City fliegt durch den Hyperspace und dann sind wir im asuranischen Kontrollraum.
Liz, John, Ronan und Teela sind da mit der ersten asuranischen Frau. Sie schauen auf Wandbildschirm, dreht sich um zum Team und wir nähern uns Atlantis, meint die Frau da. Bald werden wir den Hyperraum verlassen. John geht da ein bisschen Abstand zu den Konsolen, verdeckt auch sein Headset-Radio, ohne dass das genau die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen zu wollen. Wie kommt's denn so, wie geht's denn so hier voran? Fragt Shepard leise und Rodney über Funk langsam. Und Shepard weiter leise. Was ist der Überfall? Okay, so komisch übersetzt. Ronan und Liam sind in einem Labor woanders in der Stadt. Rodney richtet sich empört von der Konsole auf. Was? Überfall? Was? Was versuchst du hier?
Was für ein Überfall. What's the holdup habe ich hier, aber das wird nicht irgendwie wiederholt.
Shepard meinte, ja, Niamh gab ihnen Zugriff auf den Programmcode und sie schrauben da irgendwie drum rum. Und McKay empört, oh, das ist, oh, und er blickt Niamh an und ja, relativ genau. Und Shepard bedankt sich. McKay meint, trotzdem haben wir es hier nicht mit einem Rock-M-Sock-M-Robotern zu tun. Wir haben es mit einem komplexen Code von über 3 Milliarden chemischen Basissequenzen zu tun. Es würde da. Man versuchen irgendwie die DNA-Doppelhelix neu zu konfigurieren und Shepard zuckt nur so, ja, okay, wo reden wir jetzt von 5 Minuten oder was? Und McKay ist genervt. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Er schaut dann auf die Konsole zurück.
Das ist so wie Oberoth, ne? Also wir werden bei Gelegenheit mal die Race auslöschen. Ne? So, McKay auch.
Wenn es
Aber
passt.
was, ja, aber ich frage mich, was McKay hier tut. Er redet von biochemischen Basissequenzen, als hätte er doch irgendwas in der DNA zu tun. Das sind Maschinen, das sind Naniten. Da muss
Ja,
man nicht an chemischen Basen
das
rumfuscheln.
ist auch
Das
nicht,
ist, also er muss einfach nur programmieren.
was er da hat. Genau, und die üben Druck aus. Oh, und ja, jetzt hat er wohl ein interessantes am Bildschirm entdeckt und Shepard fragt nach, was ist denn jetzt? Ich muss gehen. Michael, Ende. Rodney, was ist denn da los? Und es gibt dann einen Klick im Ohrhörer und Rodney hat sein Radio wohl anscheinend deaktiviert. Es wird nochmal nachgefragt, aber John bekommt keine Antwort und ist daraufhin genervt. Später im Gästequartier, die anderen warten da und die Tür öffnet sich und es kommt rein. Rodney, hast du es jetzt gemacht? Ja. Ich habe die Aggressionsanweisung aus dem Basiskodex entfernt. Es lädt auf Niamh hoch und während wir sprechen, aber ich habe da noch was anderes entdeckt. Nichts weniger brillant, ne? Könnte ich auch hinzufügen. Ja, was überhaupt? Okay, obwohl diese Replikatoren jeweils getrennte funktionierende Wesen sind, ist ihr grundlegender Befehlscode über eine mächtige Subraumfrequenz miteinander verbunden. Also die Borg. Sie haben dieses regelmäßige kollektive Programm-Updates oder fusioniert, wie auch immer die das nennen, und da tauschen die halt neue Informationen aus. Sind wirklich Borg. Und wir meint also, hofft Niamh, den neuen Code für die anderen praktisch da zu teilen oder zu verbreiten. Jawollo, meint McKay, aber während ich daran arbeitete, fand ich dann einen Weg, einen Fehler reinzumogeln, der auf einen Befehl hin dann die einfrieren kann. Er lächelt so selbstgefällig. Ich muss mir auch hier mal den Schal ein bisschen so. Shepard ja sollte und Rodney verblasst. Ja, es wird schon, also ich meine, den Tod in ihren Spuren. Also es ist wie das Drücken einer Pausetaste halt und es ist nur vorübergehend, bis sie eben herausfinden, wie man es selber überschreibt. Also es ist nur so ein temporäres
Ja,
Ding.
hier an der Stelle, es soll Dead in their Tracks heißen. Also einfach auf, wie er schon
Ja.
sagte, ne? Also Pause. Hier an der Stelle natürlich auch merkwürdig. McKay sagt, er hat da irgendwas gefunden, um diese Hyperraum-Link da irgendwie zu beeinflussen. Das wird doch dann aber irgendwie ja auf alles übertragen. Ne? Also
Ich weiß auch nicht, ja.
merkwürdig. Ne? Also wie sollen die sich dagegen wehren, wenn sie komplett eingefroren sind? Also das hieße ja, also entweder sorge ich dafür, dass alle Zellen sich nicht mehr bewegen können, was dann dafür sorgt, dass der Körper sich auch nicht mehr bewegen kann. Na, also du kannst ja dann nicht darüber irgendwas steuern und sagen, hey, hier komm, jetzt keine Bewegung mehr. Oder das ist irgendwie, also das ist völliger Quark. Also die können nichts dagegen tun. Sobald die ausgeschaltet sind, sind die ausgeschaltet. Also das ist Ende Gelände.
Wo man fragt, wie lange denn? Und es gibt nur ein müdes Lächeln von Rodney, was herablassend ist. Weiß ich nicht, deshalb sage ich kurzzeitig. Ja, Tage, Stunden, Minuten, fragt Shepard. Na, es sind Minuten, aber ich weiß es nicht. Das habe ich dir jetzt gesagt. Ja, Shepard will es irgendwie trotzdem genauer haben. Ja, 10, 20. Und okay, gut, du willst eine Nummer. Ja, 7 Minuten und 31 Sekunden. Bist du jetzt glücklich? Nein. Und McKay genervt, nein, das ist nicht genug Zeit. Und ja, hör es zu, du wolltest eine Nummer, ich will eine größere Zahl und könnte auch länger sein oder kürzer, meint Shepard. Das ist völliger Quatsch. McKay, ja, hören Sie mal, keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Hören Sie mal hier, du miss the point und wie unterbricht die jetzt? Herren, konzentrieren Sie sich mal und wird das jetzt genug Zeit sein, um zu entkommen? Muss halt reichen, meint Shepard. Und Ronan, ja, das ergibt nicht viel Sinn, zu gehen, ohne diesen Ort hier zuerst mal. Erstmal soll man den Ort sprengen. Ja, wie meint, ja, wie machen wir denn das? Und Ronan dreht sich um, nickt mit dem Kopf Richtung Rodney, Alice und Tila drehen sich um und schauen ihn an und der ignoriert das und tut, als hätte er sie nicht bemerkt und dann ist er überrascht, hebt den Finger. Oh ja, das bin ja ich richtig. Überraschung, Überraschung. Warum gehe ich nicht einfach alleine auf diese Mission? Und er lächelt schon ein bisschen genervt an und hat dann einen Glühbirnen-Moment. Ich werde ein ZPM-Überlastung da manipulieren irgendwie und sofort dreht er sich um, rennt aus dem Raum. Tila geht zur Tür und dreht da sich dann den anderen und hier, was ist mit dem Liam überhaupt? Beuten wir sein Vertrauen nicht aus? Und Shepard meint, ja, auch wenn er in der Lage ist, sein Ende des Deals da mitzumachen, gibt keine Garantie, dass er Oberon davon abhalten kann, auch Atlantis anzugreifen. Wir werden eben die Chance bieten, mit uns zu kommen und dann können wir eben die Stadt auch nicht intakt lassen, meint wir. Also es läuft alles auf diese Zerstörungsnummer anscheinend raus. Später, Rodney sitzt da und arbeitet vor sich hin an so einem kleinen Handheld. John geht hinter ihn und schaut ihm über die Schulter. Na, sind Sie sicher, dass es funktioniert? Ja, natürlich, es soll funktionieren. Wie lange dauert es denn noch? McKay ist irritiert. Ja, warum müssen Sie immer? Und ich muss hier die Frequenz richtig kalibrieren. Ich muss sicher gehen, dass ich sie alle einfriere. Und wenn ich sie einfriere, ja, das wäre dann gut, ne? Und McKay, ja, okay, lassen Sie mich einfach fertig machen, okay? Und danke. Er macht dann die Arbeit und unbemerkt von ihm dreht sich John zu ihm zurück und beugt sich über die linke Schulter, um das Gerät zu schauen. McKay, okay, hier und dreht sich um und rechtes und ja, sagen Austausch. Also bemerkt, wo er ist, blickt er ihn über die linke Schulter. Los geht's in 5, 4, 3, 2 und außerhalb des Raumes, in dem zwei Wachen auf einem der beiden Seiten der Tür stehen, gehen die Asuraner ihrem Alltag halt nach, ne? Und plötzlich stehen sie da alle rum. So ganz Matrix-mäßig irgendein Fehler. Und ja, die Team öffnet die Türen und juhu, hat funktioniert, meint Michael. Interessant, meint Shepard. Und ja, okay. Sie wollen noch zum ZBM-Room. Ronan zieht die Waffe nach links. John schaut sich um und sieht Niamh da einige Stufen später an seinen immobilisierten Kollegen anstarren. Geil. Ja, warum ist er denn nicht eingefroren, meint Shepard? Und ja, ich habe seinen Code geändert, meint McKay, bis er in der nächsten Fusion dann eben an die anderen verteilt hat, dann wird eben der Rest, was? Wird es anders sein als der Rest?
Das ist ja auch
Okay.
totaler Quark. Ne? Also er hat an den komischen Aggressionspotenzial da irgendwie rumgewurkselt und nicht an seinem Empfangs, an dem Sender, was diese Subraumfrequenz, also das ist auch Quatsch.
Liam ist auch überrascht, was passiert hier überhaupt? Und dann gerade, dann fegt ein weißes Licht über den Bereich. Was war denn das jetzt? Fragt Teela und Shepard. Ich denke, wir sind hier gerade da aus dem Hyperraum ausgestiegen. Wir müssen jetzt uns bewegen. Los, los, mein Dronon. Und das Team geht. Liz ist da mit Liam und komm mit uns. Ich erkläre es dir unterwegs. Und dann gehen wir in den ZBM-Raum. Die Türen öffnen sich und Rodney stolpert da rein. Ein asuranischer Techniker, der an Ort und Stelle eingefroren ist. Ist da, sitzt da an der Konsole und Rodney gestikuliert an den Techniker irgendwie. Ja, das und ja. Ronan, ich könnte, und Ronan legt die Schulter auf den Techniker, der dann zur Seite abkippt. McKay bedankt sich dann und macht da am ja, rum an der Konsole. Ja, Neum geht zum ZBM-Konsole in der Mitte des Raumes und schaut die drei Module da, die von oben rausragen, an und zu Liz. Ja, wie sollen Sie wollen, dass ich mit Ihnen gehe, hä? Ja, Sie müssen unsere Situation verstehen, wenn du Oberrot nicht aufhalten kannst. Ich sagte doch, ich würde das in meiner Macht Stehende tun. Aber können Sie versprechen, dass Sie da Erfolg haben werden? Und Danny im schüttelt den Kopf eher widerwillig. Unser Leben und das all unserer Menschen steht hier auf dem Spiel. Ne? Schauen Sie mal, meint McKay. Sie gehen über eine Subraumverbindung rein und auch wenn Sie bei uns sind hier, sollten Sie in der Lage sein, den neuen Code an die anderen zu verbreiten. Kommt mit uns, Neo. Ne? Los geht's, Neo, nach dem Motto, der Aufstieg ist in deiner, wie auch immer, Reichweite, würde ich jetzt mal sagen. Du kannst gar nicht mehr umkehren. Rodney schaut dann von der Konsole auf und meint, verdammt, also irgendwas läuft nicht nach Plan. Was denn jetzt hier, meint Teela? Und ja, um das zu machen, muss ich alle drei ZP-Frauen nutzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay, ZBMs nehme ich mal an. Ich hatte gehofft, zumindest eine von ihnen könnten wir mitnehmen. Also, ne, man wollte ja das Energieproblem ein bisschen auf der Tanz abfedern, indem man da das so ein, zwei Paar mitnimmt, aber anscheinend geht's nicht. Und Shepard meint, ja, tun Sie halt, was Sie können. Hier, wir haben eh nur noch 3 Minuten. Schau, ich hab's dir schon mal gesagt, vergiss das nicht. Und ja, er schaut auf Niamh und klickt mit den Fingern auf ihn. Ich benötige hier einen Zugangscode, um eben diesen Failsafe zu entfernen. Niamh schaut Liz für einen Moment an, dreht sich dann um und geht zur Konsole und beugt diesen Code da ein und was gibt ihn ein und ich glaube, irgendwer schaut ihm auf die Schulter, McKay war es, glaube ich. Shepard meint dann, was ist denn hier mit unseren Waffen? Und ja, wir können sie auf dem Weg da zurückbekommen, meint Liam. Und er führt das Team aus dem Raum. Genau, und dann geht es weiter, dass das Team wieder die Waffen trägt, durch die Korridore läuft und ganz viele gefrorene Asuraner sieht.
Genau, ganz viele Replikatoren. Auch geil, dass er sich da irgendwie zu bequatschen lässt, dass er hier irgendwie seine ganzen Kollegen ausrottet. Ja, okay, auf dem Heimatplaneten wird es vermutlich noch ein paar geben, aber trotzdem eigentlich,
Ja, das ist ein bisschen.
weiß nicht, ja, dass er da einfach so cool reagiert und sagt, doch klar, ich verrate mein Volk, ich mach da mal mit.
Was man für einen Aufstieg so
Keine Ahnung.
macht, ja.
Naja. Ja, wir kommen um eine Ecke aus dem Korridor. Ihr seht einen Haufen Asuraner, auch einen eingefrorenen Oberoth. Und ja, man richtet die Waffen auf ihn, aber ne, der Typ, er reagiert nicht. Und okay, geht dann näher los. Ah, nicht mehr so arrogant. Und dann, ja, kann sich der Oberoth trotzdem gerade mal irgendwie bewegen und grapscht McKay an der Weste. Und ja, Ronon kommt dann an und reißt McKay zur Seite. Und also will das irgendwie machen, wird dann aber auch weggeschleudert. Und ja, die anderen Replikatoren reagieren langsam, ganz, ganz langsam. Ja, und Shepard und Teela beginnen dann zu feuern. Ronan hat seine Energiepistole gezückt und ballert nun auch. Ja, komm, komm, komm. Und dann rennt das Team weiter. Und Shepard, ja, so viel für 7,5 Minuten. Und McKessler war eine zufällige Nummer. Na, man ballert noch ein bisschen rum und zwei Replikatoren haben mittlerweile auch irgendwie sich bewegen und schießen irgendwie hinten dran. Dann plötzlich eine Tür, die geschlossen ist, also haben sie hinter sich geschlossen und dann kommt dann, das ist so ein Odo-Effekt. Weißt du, so wie bei Deep
Ja,
Space
stimmt,
Nine, ne?
ne?
Also da
Morpht sich
kommt
da.
der Oberoth plötzlich durch die geschlossene Tür, also man sieht
Odoroth.
so ein Wabern wallen, ja, Odorov, genau. Klingt wie ein Parfüm. Ich weiß nicht. Ja, Ronan kann dann aber die Wächter und auch Oberoth mit seiner Waffe betäuben. Warum das vorher nicht funktionierte, keine Ahnung. Wir sehen den Weltraum. Das asuranische City-Schiff kommt, kommt Atlantis immer näher, also dem Planeten. Shepard dann, hier Ronan, hier setz mal deine Waffe auf Töten. Das macht Ronan auch. Und Shepard dann so, okay, hier komm, Overload, Overload. Und ja, aber hier Jumper, Jumper, wir brauchen doch einen Jumper. Und ja, die Jumper Bay ist nicht weit, wir sind noch einmal fast dann da, aber verstehst du nicht, ne? So von wegen, ich kann es nicht stoppen. Und ne, gibt kaum einen Zeitverlust, während bis es explodiert. Und kaum, ja, ein paar Sekunden, ne, um da irgendwie die Energie, aber nicht viele. Wie viele Sekunden? Keine Ahnung. 15. Oh, Beckett dann wieder diese, ne, also irgendwelche zufälligen Nummern, und wir müssen uns jetzt, aber wir müssen los, sagt Ronan, und ja, McKay kriegt nochmal den Einlauf und sagt, hier komm, jetzt endlich Overload, und ja, McKay zieht dann seinen Computer raus, seinen Handheld, und ja, weiter, weiter, und ja, man hört einen Alarm-Sirene, ne, was ist denn das? Und McKay sagt, ja, komm, das ist die Stadt, die gleich explodieren wird, und dann kommen sie in die Jumper Bay. Und rein da im Jumper, ne, hier komm, Rodney, Dach auf, und das wird sonst ein kurzer Trip. Und McKay, ja, hier, nur, pf, klar, wartet nur nicht auf mich. Und ja, aber wenn wir nicht aus der Jumper Bay rauskommen, und ja, macht keinen Unterschied, der Overload passiert jetzt. Wir werden explodieren. Und ist das Dach denn jetzt offen? Und dann, ja, los, los. Und dann sehen wir, wie die Stadt explodiert. Und aus diesem Jumper-Schlot kommt dann aus der Explosion ein Jumper herausgeflogen. Guck mal, jetzt haben sie keine ZPMs, aber einen Jumper mehr. Ne? Also, das ist doch auch schon mal was.
Immerhin.
Ja. Dann sehen wir Atlantis bei Nacht. Also da scheint es Nacht zu sein. Wir sehen einen Außenposten, der da irgendwie rumpatrouilliert und sieht dann am Himmel, also der latscht da entspannt bei und sieht dann plötzlich am Himmel ein großes, helles Licht. Ne? Das ist die Explosion dieser anderen Stadt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, weil er so entspannt da rumspaziert. Also wenn da ein anderes Schiff kommt, also ein anderes Atlantis, da gebe ich doch erstmal Alarm. Aber der
Alarm,
sieht so aus,
Alarm.
ja, der sieht so aus, als hätte er gerade erst sein Zigarettchen ausgetreten, ne? Und eine ruhige Nacht. Also, das sieht nicht nach Alarm aus, in was
Ich
für einer Stellung er sich da
habe mir
befindet.
bei der Szene tatsächlich gedacht, okay, er ist eigentlich nur so entspannt, weil das wahrscheinlich schon vor, weiß ich nicht, 10 Minuten auf irgendwelchen Radaren auftaucht, aber ich weiß, ja, keine Ahnung.
Ja, aber selbst dann ist es Alarm. Es hat sich ja keiner identifiziert. Die
Ja, okay.
ne, sind alle eingefroren. Die werden ja auch nicht sagen, hallo, willkommen in Frieden. Also, weiß ich nicht. Die
Willkommen
würden ja
im
vermuten.
Fliegen.
Im Puddlejumper bedankt sich Liz, ne? Großartige Arbeit. Dankeschön. Und ja, Niam ist da irgendwie, reagiert irgendwie so ein bisschen merkwürdig, und sie auch direkt, was ist denn los? Irgendwas passiert. Und was denn? Und die anderen auf dem Planeten, sie wissen, dass ich, was ich getan habe, ich werde resettet, sagt er. Und Rodney, komm, mach was. Und zu spät, sie. Und dann grapscht er sich Liz an den Hals. Was ja auch komisch ist. Also eigentlich sollte er ja ausstrahlen, dass die anderen da, also das macht überhaupt keinen Sinn, dass er jetzt von dem anderen, also wirklich, was hat Rodney denn da verbrochen? Also der müsste den ja immun gegen gegen diese Ausstrahlung der anderen machen, sondern dass er seinen Code, also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also wirklich, das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Was ich mir an dieser Stelle übrigens auch noch aufgeschrieben hätte, genau so wie Niam jetzt reagiert, ne, dass man einfach mal sich irgendwen grapscht, der so in die Nähe kommt, ne, und angreift, das würde auf diesen Aggressionen hinweisen, die man eigentlich den Replikatoren einprogrammiert hätte. Aber dieses, ach, wir bauen mal eine Stadt, wir hocken da 10.000 Jahre und machen nichts, ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Das ist jetzt nicht so vereinnehmbar gegen diesen Aggressionstrieb, den die Antike, also das macht überhaupt gar keinen
Die haben
Sinn.
sich,
Also das
Thomas, ich glaube, verstehst, die haben sich auch noch mal da aufgespalten. Es gibt auf diesem,
ja,
weißt du, keine Ahnung, ist die
also
Abspaltung der Abspaltung.
eigentlich hätten die gegen die Race vorgehen müssen, so wie die Antike es ursprünglich geplant hatten,
Ja.
aber davon ist nichts zu sehen.
Nee.
Also alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, Tila und Ronan greifen dann zu und will sie dann losreißen. Ne, Shepard kommt dann auch dazu und ist dann in der Lage, hier Niamh in das hintere Compartment zu stoßen. Er schließt die Tür und McKay, ja, das wird ihn nicht aufhalten. Und dann drückt Shepard aber auf einen Button am Kontrollpanel am Pilotensitz und hinten geht die Hatch, wird rausgesprengt und ja, der Unterdruck zieht Niamh in den Weltraum, was einem Replikator scheißegal ist, aber naja, egal. Ja, der Puppet-Jumper fliegt weiter und wir sehen Niamhs Körper, der da durch den Weltraum dümpelt. Und Teela hilft jetzt Liz und sie hustet dann noch so ein bisschen und okay, tut mir leid, und ja, wobei er dafür nichts kann. Und ja, man erkundigt sich bei Liz, ob es ihr gut geht und sie bestätigt das. Ein wenig später im atlantischen Kontrollraum kommt Shepard zu Selenka und McKay. Und Shepard will wissen, wie geht's denn? Was geht denn? Und ja, bis jetzt nix. Und ja, McKay auch. Also, ne, irgendwie haben sie hier alles verborgen, die Antiker wohl alles verborgen. Ne, oder sie haben wirklich alles aus der Datenbank gelöscht. Und ich glaube, es ist wirklich das Letztere. Das hatten sie doch schon. Also, das ist jetzt so ein Murmeltiertag. Damit hat die Folge doch angefangen. Man weiß nichts über den
Ja.
Planeten. Er hätte alles durchsucht. Was denn, ja, vermutlich haben sie gedacht, sie hätten sie alle zerstört. Oder, ne, oder sie wollten nicht, dass irgendjemand rauskriegt, dass sie hier versagt haben. Okay, ja, genau. Ne, so, mir gibt nichts Schlimmeres als Leute, die ihre eigenen Fehler nicht einsehen können. Und Shepard guckt dann rüber zu Rotten und sagt dann: Ja, das ist wohl wahr, obwohl McKay in dieser Folge überhaupt nichts falsch gemacht hat. Ne? Also er wurde gezwungen, irgendeine Zahl auszuspeichern. Ja. Ja, auf einem atlantischen Balkon geht es dann weiter. Liz steht da und starrt ins Wasser. John kommt dazu und ja, Shepard berichtet, ne? Die untersuchen die Datenbankeninformationen, aber haben bis jetzt noch nichts gefunden. Und ja, sagt Liz, ja, vermutlich sind die Replikatoren gerade dann dabei, sich ein neues Atlantis zu bauen. Und ja, sie wissen jetzt alles über uns. Und ja, sagt Liz, wir haben sie diesmal geschlagen, aber vielleicht haben sie auch ne, also irgendwie abgeschreckt. Und John ist sich da nicht so ganz sicher, sagt vielleicht. Und im Weltraum sieht man dann, wie Niamh nochmal da irgendwie durch den Weltraum schwebt. Fade out, end credits.
Ja, wir schweben zur Trivia. Bis zum Ende der zweiten Staffel waren die Genii und die Racer die Hauptfeinde der Atlantis-Expedition, nachdem die Genii in SGA 217 Coup d'État quasi zu Verbündeten wurden, musste da ein neuer Feind her. Dieser wurde in dieser Episode dann Asuraner in Klammern bzw. Replikatoren eingeführt, obwohl man befürchtete, dies würde den Fans sauer aufstoßen, da man sich zu sehr Stargate SG-1 annäherte. Doch die Reaktion auf die, in Klammern, Wiedereinführung der Replikatoren, in Klammern, in Form der Asuraner war überwiegend positiv in der Szene. Am Ende der Episode, in der Niamh eben durch die Absprengung der Heckluke aus dem Paddlejumper hinaus katapultiert wird, wurde er durch hier Stunt-Double John Callaghan an mehreren Seilen da befestigt, irgendwo wird er befestigt und anschließend vermutlich mit einer Hilfe von der Sperrvorrichtung ruckartig einige Meter nach hinten gezogen und landet dann auf so grünen Matten, die mehr oder weniger weich waren vor einem großen Greenscreen. Genau, Joseph Molosi hat die Folge mal in etwa so beschrieben: Carl Binder liefert ein handlungsreiches Drehbuch voller Spannung und Humor und wie üblich bei Carl großartige Augenblicke für die Charaktere. Eine bahnbrechende Episode. Oh ja. Nachdem die Autoren die Idee für einen fortgeschrittenen Antagonisten in der Pegasus-Galaxie in der Episode Hot Zone, ach so, Hot Zone, den ersten Staffel vorgestellt hatten, äußerten sie den Wunsch, diesen mysteriösen Schöpfer des Nanit-Virus in Staffel 2 erneut zu besuchen, kam aber nicht dazu. Laut Executive Producer Brad Wright werden die Asuraner in der Zukunft von Stargate Atlantis ein wichtiger, wiederkehrender Gegner sein und ursprünglich als die Hauptschurken der Serie konzipiert waren, als die Show auf dem Reißbrett stand. Interessant.
Genau, wir haben aber darüber gesprochen, dieser Nanovirus wird nichts mit den Asuranern zu tun haben. Warum sollten die sowas tun? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Fehler, ja, waren ja einiges dabei. Zitat der Woche, hast du was gefunden?
Ja, ich habe sogar zwei Sachen, aber ich entscheide mich jetzt für das Zweitere, und zwar die Unterhaltung, wo McKay da sich dann mit John prügelt, ob das denn wirklich jetzt echt ist oder so, und Niamh dann sagt, ne, eure Gehirne werden nicht weiter penetriert, und Shepard, der dann dazu sagt, so wegen, oh Gott, ich bin so froh, dass es nur unsere Gehirne war, und McKay dann sagt, oh Gott, mach mich nicht krank.
Sehr gut. Ich habe die Waffennummer, wo der Oberrolf sagt, senkt eure Waffen, und Shepard so, ja, wie weit unten wäre es denn genehm? Fazit, ich bin, glaube ich, dran, oder?
Legen Sie los.
Ja, okay. Ja, ich hatte es auch gar nicht mehr so im Kopf, aber dass die da nochmal so auftauchen, bisschen überraschend schon. Ansonsten, wie du schon sagst, dass die sich jetzt alle genau, oder was heißt genau, aber so ähnlich entwickeln wie bei uns in Anführungszeichen hier auf der Erde und in der Galaxie, nach dem Motto, ja, ist ein bisschen merkwürdig, aber ja, ich glaube, das ist auch so ein Gegnertyp, den können sie nicht die Finger von lassen. Das ist so ein bisschen wie in Star Trek die Borg. Die müssen irgendwie in jede Serie mindestens alles, ob es Sinn ergibt oder nicht, wir brauchen ein, zwei Borg-Folgen. Bisschen so ähnlich hat mich das daran erinnert, auch wenn ich es hier nicht so schlimm fand. Interessant gemacht eigentlich, aber auch vieles ein bisschen unklar, warum das so ist, und auch dieses Aggressionslevel und wie die da gegen die Wraiths kämpfen sollten oder so. Das wurde so theoretisch angerissen. Okay, man hat mal kurz gesehen, wie das ungefähr eventuell hätte sein können, aber so richtig mitgenommen hat man mich persönlich da jetzt nicht, sondern eher im Unklar gelassen. Vielleicht ist es auch das Ziel des Autors gewesen, dass man das alles nicht so plakativ zeigt. Das kann auch immer sein, kann ja auch gut sein, aber ja, ich würde sagen, Daumen zur Seite, das kann man machen, aber ich, ja, es, also ich habe jetzt weniger neue Erkenntnisse. Jetzt hat man irgendwie einen neuen Gegner, weil man sonst keine Probleme hat mit den Wraiths, die da immer auftauchen, oder ob das immer so zwingend sein muss, weil man vielleicht Angst hat, dass der Zuschauer jetzt gelangweilt ist von nur Race. Ich meine, man hat ja auch noch andere Stories immer mal. Sehe ich jetzt gar nicht so das Problem, aber vielleicht die Autoren, war jetzt nicht der große Wurf irgendwie, aber auch hat mich jetzt nicht großartig genervt, muss ich sagen, ja. So lala halt, ne?
Ja, also, puh, ich hätte sogar fast eher einen leichten Daumen nach unten gegeben, weil da war so viel Käse drin, ne? Also dieser Aggressionstrieb, den sie dann haben, und dann machen sie 10.000 Jahre nix und bauen und bauen und bauen. Antiker, die auf Naniten mit Bomben schießen, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, ne? Dass man einen Trojaner, den man da in dieses Netzwerk einbringen will, plötzlich dann von der anderen Seite platt macht. Das ist auch völlig überzogen. Also, ne? Also, dass der Sync dann in die andere Richtung plötzlich läuft. Also, das ist ja die Grundvoraussetzung, dass das nicht mehr geht, damit man da überhaupt was reinbringen könnte. Also, das ist also an den Haaren herbeigezogen. Ne? Wie gesagt, auch das mit den Händen, ne, die menschlichen Replikatoren, also die haben ja erstmal, egal ob die Asgard oder die Antiker, haben in beiden Fällen mit kleinen Dingen angefangen. Die haben keine Human Form Replicators erschaffen. Dementsprechend können die sich auch nicht gegenseitig das voneinander abgeguckt haben. Ne? Also meinetwegen, die Asgard von der Technologie wissend, dass sie das dann irgendwie eingesetzt haben, ne? Vielleicht ein antikisches Design, meinetwegen, aber dass die sich dann irgendwie total gleich entwickeln, ist ein bisschen merkwürdig. Ja, auch dieser Racheplan, jetzt irgendwie da entweder Atlantis oder alle auszulöschen, die irgendwas von den Antikern wissen. Also dafür hätten sie jetzt 10.000 Jahre Zeit gehabt, das haben sie auch nicht getan. Warum sollten sie es gerade jetzt tun? Also ja, dass Atlantis dann im Fokus steht, ne, meinetwegen, aber sie haben ja Andeutungen gemacht, dass das ja um deutlich mehr ginge. Das hätten sie auch schon früher machen können. Völliger Quark, ja, Replikatoren, alles schon mal gesehen, deshalb ja, einen leichten Daumen nach unten. Also das ist, da war zu viel Mist drin und auch alles nur noch aufgewärmt. Nee, besser wird's bei mir nicht. Danke.
Ja, dann nächste Woche gibt es die 200. Episode von Stargate Kommando SG-1. Juhu, da hat sich Karina als Gästin angekündigt. Wir hoffen, das klappt mit den Terminen. Das kann man aber immer nicht so versprechen. Ja, das muss ja was ganz Abgefahrenes werden. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, wenn man die Bilder sieht, es wird mega abgedreht. Also seid gespannt. Ihr kennt die Episode bestimmt. Ist ja auch keine Unbekannte, glaube ich. War ja in der 100. Episode, ging es ja auch heiß her, und hier wird es ebenso sein. Mitchell wartet ungeduldig auf die nächste Mission, weil sie ihn zum 200. Mal, also da ist so eine Parallele zur Episode, durch das Stargate führen wird. Doch dann taucht plötzlich Martin Lloyd auf. Ne, den kennen wir ja auch noch. Ja, ab da kippt es alles ein bisschen in eine bestimmte Richtung, die wir dann nächste Woche begutachten. Ja, ihr könnt uns gerne unterstützen über den Ko-fi-Link und 5-Sterne-Bewertung geben. Und wundert euch nicht, wenn ihr via Spotify zuhört. Anscheinend wird es jetzt automatisch von Spotify immer in irgendwelche Kapitel oder Kapitelmarken unterteilt. Ich habe darauf keinen Einfluss. Das ist alles KI-random, ohne dass ich das abstellen kann anscheinend. Oder ich weiß es nicht, weil ich das einem Podigee bei meinem Hoster eigentlich selber immer nicht einstelle, diese KI-Dinger, KI sag schon, diese Kapitelmarken, weil ich finde, es macht erst Sinn ab 3, 4 Stunden Aufnahmen, dass man wirklich springen kann von Thema zu Thema. Und hier ist das Thema ja 90% der Episode, diese Episodenbeschreibung. Deshalb finde ich es hier ein bisschen sinnlos, aber das sieht Spotify anders und belästigt euch nun von jetzt an anscheinend immer damit. Wechselt einfach den Podcatcher. Also ich nehme zum Beispiel Podcast Addict, das ist so ein freies Ding. Ich brauche da keinen Marken-Podcatcher, das ist mir zu albern. Aber jeder, wie er es gern hat. Ich weiß, viele haben da ja auch ihre Musik und deshalb ist es dann einfacher. Und nur als kleine Randnotiz, also passt auf, wenn ihr Replikatoren begegnet, die irgendwie einen Wut Aggressionen haben, ist ein komischer Lebenstipp, wird nicht oft eintreten, aber ne.
Ich hätte als Fatih gesagt, so von wegen, also wenn ihr schon mit Replikatoren unter einer Decke steckt, dann lasst euch bitte das Gehirn penetrieren und nicht anderseitig.
Genau, das ist auch ein guter Hinweis und damit entlassen wir euch.
Oder je nachdem, was man für Geheimnisse im Kopf hat, dann vielleicht doch lieber andersrum als das Gehirn. Also,
genau. Muss man sich dann entscheiden, wahrscheinlich. In diesem Sinne, entscheidet euch für die nächste Woche und da wieder reinzuhören. Macht's gut. Bis zur 200. SG1-Episode. Juhu. Ciao.
Jo, bis nächste Woche. Ciao.